Wir schmelzen vor euch dahin. Es ist mal wieder eine neue Woche, ein neuer Podcast. Wir waren in Dresden mal wieder, waren bei Starlux, haben uns mal angehört, was die Fluggesellschaft jetzt Neues in Prag vorhat. Wir kümmern uns in dieser Woche aber natürlich um die Nachrichten der Woche, die sind neben der Hitze unter anderem die mögliche Übernahme von Castle Lake bei EasyJet.
Darüber reden wir, dann reden wir über den Relaunch des Markenbrandings von der Eurowings. Ja. Also falls ihr es nicht gemerkt habt, die haben jetzt eine neue Schrift.
Eine eigene Hausschrift.
Ja. Ich war mit meinem Sohn in Frankfurt, in Langen, bei der Deutschen Flugsicherung beim Recruitment-Tag. Da habe ich ein bisschen was Interessantes mitgebracht. Und wir haben auch den DFS-Chef interviewt. Ja. Allerdings sogar schon vorher auf der ILA. Darüber reden wir heute auch. Viel Spaß. Damit auf geht's.
Gedankenflüge. Der Luftfahrt-Podcast von Airliners.de. Mit David Haase und Alexander Fink.
So, ich möchte mich vielleicht als allererstes mal bei wem bedanken.
Okay, erzähl.
Bei unserer Klimaanlage.
Ja, aber ganz ehrlich, ich könnte noch einen besseren Job machen.
Ja, wir mussten jetzt ja auf Silent drücken. Einfach damit man nicht ständig so ein Brummen hört. Ne? Ja,
aber wenn die Klimaanlage schon grundsätzlich zu kämpfen hat mit den Temperaturen, ne, dann heißt das schon einiges.
Ja,
ist krass.
Wir hatten ja diese Woche im Magazin eine ganz schöne Reportage, die ich sehr gerne gelesen habe.
Weil du dich gleich da
Weil
so
ich mich gleich
hineinversetzt hast?
Nach Norwegen gedacht habe. Der Michael war mit Austrian in Bergen, ne, und hat so ein bisschen über Coolcation und den Trend geschrieben, dass eben ja immer mehr eben die Airlines dann ja auch. Das ist ja ein Trend, der schon seit ein paar Jahren da ist. Eben auch gerade im Sommer dann sich wegorientieren, auch zumindest zum Teil eben von diesen klassischen Urlaubsdestinationen rund ums Mittelmeer, weil es da halt einfach sehr, sehr warm ist. Und bei vielen Menschen ist jetzt so langsam ankommt, dass vielleicht so ein paar Grad kühler vielleicht für die Ferien gar nicht so doof sind. Ja.
Also wir sind ja ganz oft derselben Meinung und so, ne? Aber was so grundsätzliche Temperaturempfindungen und so angeht, da sind wir schon sehr unterschiedlich.
Ja,
ne? Also, du bist ja schon eher der kalte Typ. Ich mag's ja so warm.
Du bist ein heißer Typ.
Ich bin halt ein heißer Typ.
Ja.
Das ist sicherlich euch da draußen allen auch sowieso schon längst bewusst, aber.
Ja, ich sitze so komisch noch.
Aber selbst vor allem, wenn man arbeitet, ist das schon halt echt heftig, so, ja. Ne? Dann ist das ein bisschen zu viel.
Ja, aber wir haben jetzt ja hier für unser Studio haben wir echt eine Klimaanlage eingebaut. Und deswegen sitzen wir jetzt eigentlich immer im Studio und arbeiten.
Ja, also eigentlich das gesamte Team, was dann immer so da ist,
sitzt ja, genau, alle sitzen dann immer hier im Studio. Rund um den Tisch, er ist ja groß genug.
Ja, das stimmt.
Naja. Nee, aber vielleicht auch nochmal ein Dankeschön an euch da draußen. Denn also wir haben ja aufgerufen, so ein bisschen zur 50. Folge, ne? Feedback zu schreiben, wie ihr das so findet und wie wir den Podcast so weiterentwickeln sollen. Und da kam unglaublich viel, haben wir auch schon letzte Folge gesagt. Und da kommt auch weiterhin, kommen so E-Mails und sowas. Ne? Also vielen, vielen Dank. Richtig, richtig viel Gedanken macht ihr euch. Ehrt uns. Ne? Also
absolut.
Hätten wir nicht gedacht. Wir haben deswegen jetzt beschlossen, dass wir noch was anderes machen. Ne? Also ist jetzt bald wieder Urlaubszeit. Ich fahre leider nicht nach Norwegen, sondern...
Genau, logischerweise fährt denn David ins Mittelmeer.
Ja, Korsika, ne? Aber wir haben so ein Ferienhaus, was irgendwie so ein bisschen wohl oben im Berg ist und das.
Naja, da ist dann
ganz kühl.
Ja, da musst du aufpassen, dass da Schnee liegt, genau.
Ja, ich nehme die Winterklamotten mit. Nee. So, aber jedenfalls, bevor wir dann alle irgendwie nacheinander in Urlaub gehen, nehmen wir ein bisschen was vor auf. Und da haben wir die Idee gehabt, dass wir so eine Q&A-Folge aufnehmen.
Ja.
Ne? Also,
ihr seid
schreibt
gefragt.
Uns, ne? Alles, was ihr fragen wollt.
Ja, wirklich alles. Wir machen uns komplett nackig für euch.
Ja, genau, ja. Wobei ich sagen muss, also eigentlich, ne, könnte man
wäre
ausmachen.
Schon gerade empfehlenswert,
also wäre
ja?
Schon echt ganz angenehm, ne? Nein, aber also ja, ihr könnt alles fragen. Die Frage ist dann, ob wir wirklich alles beantworten. Ne? Aber erstmal her mit den Fragen, ne? Ja. Also gerne auch, weiß nicht, hier.
Ab in die Kommentare damit.
Ja, in die Kommentare per E-Mail.
Per E-Mail, so. In den Briefkasten, wenn ihr es anonym machen wollt, beispielsweise.
Ja, wenn wir uns auf irgendeiner Veranstaltung treffen, jetzt noch die Tage oder so, sagt uns einfach so. Oder am Telefon mal telefonieren.
In der S-Bahn.
Im Auto. Ja.
bei McDonald's Drive-In.
Ja, genau. Nee, beantworten wir sehr gerne, ne? Und wir brauchen also ein bisschen Futter, damit wir wissen, was euch interessiert.
Und auf Essen stehen wir
ja. Wobei, ich habe es gestern echt geschafft, nicht bei McDonald's was zu bestellen. Ne?
Weil du davor auch ungefähr den halben Ozean aufgefuttert hast, aber...
Ja, wollen wir damit gleich anfangen?
Ja,
wir
dann ganz kurz den Exkurs machen, ja.
Also heute ist Donnerstag, ne? Wir nehmen immer Donnerstags auf und gestern war Mittwoch und da waren wir in Dresden. Sind wir extra nach Dresden gefahren zu einer Starlux-Veranstaltung. Also Starlux vielleicht für alle, die es noch nicht kennen.
Ja, eine taiwanische Fluggesellschaft, noch relativ jung. Ne? Ja. Also sind ja so quasi mit Corona gestartet und expandieren jetzt zum ersten Mal in Europa mit Prag als erste Destination.
Genau, die kommen nach Prag und weil Prag halt jetzt auch nicht so weit von der deutschen Grenze liegt, haben die gedacht, laden wir mal in Dresden ein, holen wir ein paar Vertriebler daran von Reisebüros und weiß nicht, Unternehmen und so weiter und stellen mal die Airline vor und dann haben sie gedacht, laden sie auch noch Airliners ein dass wir ein bisschen drüber berichten, haben wir gemacht, ne? Gab auch ein paar Infos draus, ne? Also die haben halt ein bisschen präzisiert, wie der Flugplan ist und so weiter, haben aber auch gesagt, das fand ich am interessantesten, dass sie wirklich auch irgendwie daran arbeiten, angeblich Zubringer da nach Prag dann auch aus Deutschland raus zu organisieren. Du hast mal geguckt, wer alles fliegt nach Prag.
Genau, also natürlich Lufthansa, Frankfurt, Eurowings auch ab diversen Städten, glaube ich. Und die Condor natürlich auch ab Frankfurt, die ja da eine City-Strecke eröffnet hat. Also
Könnte schon sein. Die haben auch angekündigt, oder war auch schon klar, dass sie nach Zürich kommen.
Ja.
Ne, da wird dann wahrscheinlich was Ähnliches gehen und Barcelona steht dann auch auf der Agenda. Nach Deutschland direkt wollen sie wohl noch nicht jetzt direkt fliegen. Ja,
auf jeden Fall noch ziemlich weit entfernt.
So, ja, ne? Ich habe gefragt, aber also ja, könnte und lieber blub so, aber war jetzt. Ne? Dann soll es noch einen Bus geben ab Dresden, ne? Der da irgendwie vom Hauptbahnhof dann irgendwie immer nach Prag fährt. Sind ja irgendwie, weiß nicht, 1,5, 2 Stunden oder so. Und dann kann man da irgendwie auch mit Starlux fliegen, wobei die auch gesagt haben, also habe gefragt, ne, dann haben sie gesagt, in erster Linie ist halt jetzt erstmal auch dann dass Taiwanesen herkommen. Oder sagt man Taiwaner? Weil das habe ich auch gelernt. Ja,
gute Frage, wie man dann auch noch die Einwohner Taiwans dann
benennt. Das habe ich ehrlich gesagt auch gelernt. Ne? Ja. Also ich dachte, das heißt Taiwanesisch, aber heißt Taiwanisch.
Ja.
Also das habe ich gestern, das haben die alle so gesagt immer so. Ja. Ne? Und dann haben wir echt nachgeguckt. Ne? Also in der Tat so. Ne? Also
ich würde dann auch denken, dass sie dann auch Taiwaner heißen, oder?
Dann heißen die auch Taiwaner. Also wenn ihr Taiwaner oder Taiwanesen seid, dann sagt es uns, wie ihr heißt. Ja. Ne, also, und wir haben es immer falsch geschrieben. Sorry. Ne? Naja, aber die Veranstaltung generell war ein bisschen,
Wir waren ein bisschen fehl am Platz, da würde ich sagen.
Wir waren ein bisschen fehl am Platz, ne, als einzige Journalisten dann da. Ja. Und eigentlich wollten wir auch filmen.
Ja.
Aber dann kam halt doch keiner aus Taiwan und so. Hätten sie uns ehrlich gesagt auch vorher sagen können, weil wir sind da 2,5 Stunden hingefahren, 2,5 Stunden wieder zurück. Und dann hätte ich ja eigentlich auch noch den Flug gewonnen, ne?
Den hättest du eigentlich gewonnen. Also es gab einen Quiz oder es sollte einen Quiz geben.
Ja, es sollte einen Quiz Kahoot geben. Genau, kennt ihr Kahoot? Das ist so ein Online-Service.
Kannst du in so eine Gruppe reingehen und dann werden die Fragen öffentlich gestellt und musst dann
auf deinem Bild. Also bei Kahoot kannst du quasi so Fragen definieren, ne? Und dann kannst du quasi so einen Quiz starten und dann gibst du einen QR-Code auf dem Beamer und können alle so mit ihrem eigenen Handy sich einloggen und dann mitmachen. So. Die Sache ist nur, dass die hatten offensichtlich nur den kostenlosen Free-Account von Kahoot und wollten die 4 Euro nicht ausgeben. Und das die Krux daran ist ja, dann können halt immer nur 15 Leute mitmachen. Da saßen aber mehr als 15 Leute.
Da saßen
Leute
ein paar mehr als 15 Leute.
Und dann haben
Leute.
Sie sich so beraten. So, und offensichtlich hatte keiner eine Kreditkarte mit von Starlux und wollte dann noch nicht seine eigene benutzen. Und dann haben sie gesagt, okay, nee, wir machen einfach nur so eine Verlosung und das Quiz machen wir danach so aus Spaß dann noch.
Tja, und damit hat's gewonnen.
Naja, so also, das ich sag mal so bei... Also ich habe nichts gewonnen, als einfach nur gezogen wurde, ne? Du ja auch nicht. Also da waren wir beide leider unlucky und haben halt keinen Flug nach Taiwan gewonnen. Aber beim Quiz hätte ich das echt gewonnen, weil ich war der Erste, ne? Also was musste man beantworten? Wann war der Erstflug und wie ist das?
Genau.
Wie ist hier unser Drei-Letter-Code oder sowas? Oder unser Airline-Code und keine Ahnung. Welche Destinationen werden irgendwo in Asien angekommen? So, das hatten die natürlich vorher alles in der Präsentation erzählt und dann geht's auch noch so ein bisschen darum, wie schnell man ist. So, und offensichtlich war ich ein bisschen schneller als du, weil ich glaube, du hast auch alles richtig gehabt.
Ne? Nee,
diesen komischen Buchungscode hattest du falsch.
Da habe ich den Zahlendreher drin gehabt,
Naja. So, jedenfalls, Ja, war ein bisschen doof. Habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert.
Aber
ich hätte, weißt du, was ich hätte machen sollen? Ich hätte einfach diese 4 Euro für einen Monat Kahoot Premium, hätte ich einfach vorher bezahlen sollen.
Das hätte sich gelohnt und, für das Ticket.
Und dann hätte ich das gewusst, ja. Also aber hätte ich das vorher gewusst, hätte ich davor gemacht, ja.
Ich sag mal so, also wir sind natürlich, wir würden uns natürlich nicht wehren, wenn noch eine Einladung kommen würde, ne? Nach Taipei. Ja. Du willst ja unbedingt mal nach Taiwan, ich war ja schon.
Ja, ich war noch nie. Soll schön sein.
Kannst echt nur empfehlen, ja, ist wirklich ein tolles, schönes Land.
Naja, nee, ist, weiß nicht, willst du mal ein bisschen was zu der Airline erzählen? Ist schon ein interessantes Konstrukt.
Ist schon eine spannende Airline. Die sind ja eben, wie gesagt, haben sich ja schon 2 Jahre vor Corona gegründet, aber sind ja dann erst im Corona-Jahr so richtig gestartet. Und wenn du dich da als junge Fluggesellschaft behaupten kannst, ist erstmal schon eine Hausnummer. Und dann auch noch parallel zu 2 anderen Legacy-Carriern, die ja sowieso schon in Taiwan bestehen. Also da fragst du dich erstmal grundsätzlich, ist das jetzt überhaupt noch nötig, hier noch eine dritte Airline zu?
Naja, und Taiwan ist relativ klein. Ja. Ne, gut, ist natürlich eine Insel, ist eine Hightech-Nation und die brauchen natürlich die internationalen Verbindungen.
Die haben sehr viele Anbindungen, natürlich nach Hongkong und so rüber, ne?
Was ja, also ja noch Mainland China. Ja, vielleicht für alle, die das nicht so ganz genau wissen, aber also so. Taiwan ist, was haben wir gestern gesagt, so groß wie Baden-Württemberg oder so, ne? Also das ist wirklich nicht groß.
Ja, das und dann ist dann auch schnell noch, durch das Land, ja.
Und dann ist da, und dann ist dann da auch noch irgendwie, weiß nicht, 70% Berg oder so, ne? Ja. Und also, und dann gibt's halt 3 riesige Airlines, ne? Also es gibt halt China Airlines, das ist so quasi halbstaatlich irgendwie, dann gibt's die EVA Air, ne? Die irgendwie aus diesem Evergreen Cargo und sowas da kommt. Und
dann die Starlux.
Und die Starlux sind ganz
die
lustig.
Die ja irgendwie sogar zusammengehören.
Ja, genau, weil das ist irgendwie so derselbe Familienclan, aber 2 verschiedene Brüder. Ja. Also
Aldi, taiwanischer Aldi.
Ja, quasi so eine Art, ne? Wobei die sich, ich habe da noch gefragt, ob die sich groß im Strecken jetzt da auch überschneiden oder ob die sich da aus dem Weg gehen, ne? So wie Aldi Nord und Aldi Süd. Aber, also ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht nochmal wieder nachgeguckt. Ja, so wichtig war es dann auch nicht, nee, aber die meinten auch, nö, also wir fliegen ja zum Teil auch dieselben Strecken.
Wir haben ja das Streckennetz da gesehen und also für Taiwan ist ja zum einen die Anbindung nach China und nach Hongkong sehr wichtig und zum anderen Japan, also Taiwaner lieben Japan, die siehst du da regelmäßig da hintingeln und andersrum genauso, also Japaner machen auch gerne die Ausflüge dahin. So, dann ist natürlich klar, dass sie da ihren Fokus drauf haben und dass da keine Airline nach der anderen zurücksteckt.
Was ich noch gelernt habe, ist, dass die sind irgendwie die Erfinder des Bubble Teas. Ich habe das immer nach Korea verortet, muss ich dir sagen.
Nee, es ist Bubble Tea und ich war sogar in dem allerersten Bubble Tea-Laden in Taipei schon. Also
Beim OG-Laden.
Zu empfehlen.
Ja.
Beim OG-Laden.
Da gibt es doch bestimmt auch ganz viele, die das für sich claimen, oder? So wie mit die erste Currywurstbude der Welt oder so.
Nee, gibt's also hier in Berlin welche? Gibt's auch woanders? Relativ klar tatsächlich gewesen, wer in Taipei den ersten Bubble Tea gemacht hat. Und das ist ja echt krass, das war ja vor vielen, vielen Jahren, also als ich ja noch so Kind war, ne, war das ja hier schon mal so ein Hype.
Echt, ja?
Der ja dann sehr schnell irgendwie abgeklungen ist und dann scheiß Bubble Tea und so. Und mittlerweile ist das ja, also hat sich das ja wieder richtig etabliert hier, ne?
Wir
und
haben
ich also kann
Tee
es echt
bekommen.
Nur empfehlen. Es gibt ja sogar einige taiwanische Ketten, die sogar auch hier mittlerweile sind.
So, Cold Brew Tea Passion Fruit habe ich in meiner Tüte. Muss ich irgendwie.
Musst du auflösen, wa?
Ah, ich kann es als Hot Tea oder als Cold Brew Tea trinken. Und da muss, aber es sind keine Bubbles dabei. Naja, Bubbles muss man dann selber noch hinzufügen, quasi. Ne? Aber vielen Dank.
Oder geht zum Bubble Tea-Laden eures Vertrauens?
Passion Fruit, Cold Brew Tea. Ah. Was gab's denn noch eigentlich? Ich habe gar nicht reingeguckt. Oh, ein Schlüsselanhänger.
Mhm. Und eine schöne Snoopy-Tüte.
Und,
also die,
ja,
haben,
also ich glaub,
die haben ein Ding mit Snoopy am Laufen.
Ja.
Eva, er hat ja, glaube ich, Hello Kitty für sich geclaimed.
Was ist das hier? Wie so eine Art Federtasche.
Mhm.
Und noch ein.
Ja, also wenn ihr mit Starlux fliegt, dann ist auch vor Ort alles mit Peanuts gebrandet. Also selbst die Bordkarten und so haben sogar noch zu Hause zu hängen.
Bist du mit Starlux geflogen?
Ja, wir sind von Kuala Lumpur nach Taipei dann mit Starlux geflogen.
Ja, geile Tüte. Also die Tüte ist ja eigentlich quasi da, das Highlight, ne? Wenn man so möchte. Naja, egal. So, das war Starlux. Also jedenfalls wir bleiben gespannt, ne?
Ja.
Wie es da weitergeht. Und wir haben auch, die haben ja diesen goldenen Flieger, ne? Habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Und diesen silbernen, das ist irgendwie Teil irgendwie einer speziellen Marketingkampagne, die da irgendwie mit einem lokalen Künstler, der so, ich würde jetzt, wie würdest du das so beschreiben, diese Kunst? Ist so Sci-Fi.
Ja, also generell das ganze Ding,
ne? Also wenn so Sci-Fi-mäßig irgendwie so.
Wenn du in die Lounges zum Beispiel von Starbucks und so gehst, dann ist das alles so ein bisschen spacig gehalten. Das sieht alles so aus wie so ein Raumschiff und so. Also es geht so in dieselbe Richtung.
So mit ganz viel Metall und sowas. Ja. Und da haben die jetzt, also die nächsten beiden A350-1000, die sie jetzt bekommen, haben so besondere Lackierungen. Und zwar sind die so komplett, also es sieht wirklich metallic aus.
Ja.
Ne? Also das zu lackieren, ey, das muss ein Heidengeld kosten. Und du willst es auch nicht, wahrscheinlich nicht reparieren müssen, ey.
Ey, und stell dir mal vor, die steht jetzt bei den Temperaturen die ganze Zeit auf dem Vorfeld. Das muss doch super heiß sein, das Ding, ey, oder?
Keine Ahnung, vielleicht reflektiert es ja auch.
Vielleicht.
Also keiner. Ich meine, du klickst ja auch so eine Silberfolie einfach irgendwie in die Fenster, damit das irgendwie ein bisschen weniger warm wird. Vielleicht
ist das der Trick.
Der Effekt genau der gegenläufige. Ja. Aber ich weiß nicht, sieht auf alle Fälle geil aus.
Ja.
Wie wir gehört haben, sollen die Maschinen dann auch unter anderem nach Prag kommen. Weil die nämlich wohl zwar mit einem A350-900 starten, aber dann wohl auch relativ schnell auf eine 1000 irgendwie hochgehen.
Das ist schon echt krass, ey.
Das ist schon echt krass. Und was mir auch komplett neu war, ist, dass China Airlines ja auch schon nach Prag fliegt. Das war mir gar nicht bewusst.
Also, ich hatte ja zu dir gesagt, so, was haben die denn mit Prag eigentlich am Laufen? Eigentlich, alle, ne?
Ey, kommt doch nach Berlin, meine Güte, ey. Alles,
wir haben ja noch genug Platz.
Ja, aber wurde uns gesagt, das ist zu teuer. Ja. Luftverkehrsstandort Deutschland ist wohl sehr, sehr teuer. Im Vergleich wohl gerade zu Prag. Naja, haben wir also aus der ersten Hand.
Also müssen wir wohl mal nach Prag.
Bestätigt bekommen, dass wir leider irgendwie da am Preiswettbewerb nicht mithalten können. Obwohl das ja auch eine Airline ist, die jetzt nicht unbedingt sich über den Preis definiert.
Ja, das stimmt. Ja. Ja.
Naja.
Naja. Gut.
So viel dazu. Wollen wir ein bisschen über die Woche reden?
Ja. Da müssen wir, glaube ich, über das Thema der Woche sprechen, oder?
Ah, nicht wieder Fußball, oder?
Nee, keine Sorge.
Okay.
Aber heute ist Fußball, ne? Also heute Donnerstag in Klammern.
Heute Abend, ja.
Das irrelevante Gruppenspiel.
Wir können später nochmal drauf zurückkommen. Lass uns mal ein bisschen Luftfahrt noch machen.
Ja, nee, also das Thema der Woche ist für mich zumindest EasyJet.
EasyJet?
Ja,
eventuell übernommen werden.
Ja, also es ist...
Erzähl mal ein bisschen.
Hat sich ja so in den... Ich würde sagen, letzte Woche fing es an, ne, dass Castlelake, also so ein US-Investorenkonsortium, da wohl Interesse an EasyJet geäußert hat. So mittlerweile ist es bestätigt, weil Castlelake mit dem dritten Angebot, was dann abgelehnt wurde von EasyJet, dann eben an die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, dass ja, also wir machen hier Angebote für EasyJet und die lassen uns da einfach abblitzen. Das ist ja ganz schön blöd. Wir hoffen uns jetzt hier mal langsam, dass die da mal zu Sinn kommen und irgendwann mal Ja sagen. Jetzt gab's heute, in Klammer Donnerstag, ne? Also, was ist denn heute für ein Datum?
Der 25. Juni,
genau, stimmt. Der 25. Juni, das vierte Angebot vorgelegt. Ich gucke gerade, 4,93 Milliarden Pfund, also umgerechnet ca. 5,7 Milliarden Euro. Was dann ungefähr 6,5 Pfund je Aktie entsprechen würde. Damit ist man immer noch weit unter den Vorstellungen von EasyJet bzw. den Aktionären. Die würden sich ungefähr 7 Pfund je Aktie vorstellen. Und wie gesagt, das war jetzt das vierte Gebot. Und theoretisch hätte es eine Deadline gegeben, die am 26., also am Freitag, jetzt ausgelaufen wäre. Aber dadurch, dass jetzt EasyJet Castlelake sogar Einblick in die Bücher gewährt, wurde diese Frist jetzt auf den 5. Juli verlängert, also gut für uns in unserem Podcast, aber dadurch, dass jetzt EasyJet jetzt auch da deutlich offener wird, sieht schon echt danach aus, dass das in die Richtung geht, dass EasyJet offen für eine Übernahme ist, und das wäre schon eine Überraschung.
Wäre das eine Überraschung? Ich weiß nicht, weil EasyJet gilt ja durchaus auch schon seit längerem als
sehr lange,
so eine Art Übernahmekandidat, wobei man natürlich in der Branche dann immer drüber nachgedacht hat, welche Airline die dann kaufen könnten.
Ja.
Ne? Und das ist gar nicht so einfach, all die, weil halt EasyJet ja schon eine große Airline ist und eigentlich auch ja relativ viel in Europa dann rumfliegt, sodass, also angenommen jetzt eine Lufthansa würde das kaufen, ne? Nur mal angenommen, war jetzt glaube ich nie wirklich konkret oder so, wobei natürlich immer jeder mit jedem spricht und wahrscheinlich sogar bei der Lufthansa irgendwer irgendein Konzept wahrscheinlich auch dazu schon erarbeitet hat, ist es halt schwierig, weil du kannst dann halt, also weil Lufthansa Group hat, ist dann halt mit Eurowings ja auch in vielerlei Hinsicht dann ja mit der EasyJet in Konkurrenz, und wenn du die jetzt übernimmst, dann hast du halt immer wettbewerbsrechtliche Probleme. Das ist halt, je größer so eine Airline ist und je mehr Märkten so eine Airline dann auch operiert, desto komplexer wird das. Und Na, wir haben das ja gesehen, als jetzt zum Beispiel die ITA Airways übernommen wurde, da hat ja EasyJet einen ganz großen Teil dann auch der Operations zum Beispiel übernommen, Mailand und so, hat ja sogar Flugzeuge von der ITA Airways bekommen im Zuge dieser Genehmigungen, die dann ja immer notwendig sind, bei diesen wettbewerbsrelevanten Übernahmen. Und genauso war es ja auch bei Air Berlin zum Beispiel, ne, hat die EasyJet hier die Air Berlin Operations in Berlin übernommen und so. Aber also EasyJet galt schon eine ganze Weile irgendwie so Übernahmekandidat.
In den Zeitpunkt nur trotzdem überraschend jetzt.
Der Zeitpunkt ist ganz interessant und eben auch der Fakt, dass es jetzt keine Airline ist, scheint jetzt ja irgendwie so in geregeltere Bahnen zu gehen, und weil es hat sich ja, als es angefangen hat, so ein bisschen angehört, als ob das so in Richtung feindliche Übernahme geht, ne?
Ja.
Was Ähnliches hatten wir bei Southwest Airlines, ne? Kannst du dich erinnern? Ja, dann gab es ja diese Elliott-Fonds. Mhm. Der gilt auch aber so wirklich als, wie sagt man immer, aktivistischer Investor. Mhm, ne?
Stimmt,
also
ja.
Die gehen irgendwo, also das bedeutet, die gehen irgendwo rein, wo es irgendwie nicht gut läuft und
krempeln
aber mit aller brachialer Macht und quasi Gewalt dann dieses Unternehmen um, was sie dann da irgendwie mehrheitlich erworben haben, indem sie halt auch irgendwie dann da ihre Leute in den Aufsichtsrat bringen und keine Ahnung, so viel Druck auf den aktuellen CEO ausüben, dass der irgendwie gehen muss oder sowas, und dann wird dann da einer installiert von deren Gnaden, wenn er sich jetzt nicht beugt und so. Und also die haben ja bei Southwest ganz, ganz viel umgekrempelt, nachdem die da quasi rein sind. Ohne dass Southwest das wollte, ne? Die haben einfach ein Angebot.
Sehr viel
gestritten, die haben einfach ein Angebot gemacht und das lag halt, weiß nicht, so und so viel über dem aktuellen Börsenkurs, haben halt genug Anleger gesagt, okay, naja, dann tritt ich halt ab so und dann habe ich da mein Investment. Und dann waren die da plötzlich, also ich weiß gar nicht, sind die mehr als ein, aber zumindest haben sie einen sehr, sehr großen Anteil. Und dann hat halt Southwest sich ändern müssen, ne? Dann gab es irgendwann hier irgendwie, wie war das? Also Sitzplatzreservierung, dann gegen Geld oder sowas.
Checkbacks, ne? Und so, ne?
Genau,
das ist nicht mehr so. Das gibt auch diese Flexibilität, ne? Das haben sie, glaube ich, auch abgeschafft, ne? Dass du jetzt nicht mehr einfach deine Flüge umbuchen kannst.
Naja, also jedenfalls nicht mehr einfach so für ne? Und wie war das? Sie hatten noch keine Nachtflüge oder sowas, habe ich da in dem Zuge gelernt. Das war mir gar nicht klar. Also ganz seltsam. So, also jedenfalls, da liefen so ein paar Sachen, ne? Hatten wir, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast bei Southwest, die ja eigentlich so der Erfinder der Low-Cost-Fliegerei sind, liefen halt so ein bisschen komisch, weil irgendwie alle anderen Low-Cost-Airlines eben mit Dingen mittlerweile Geld verdient haben, die eben Southwest nicht gemacht haben.
Ja.
Ne? Und entsprechend schlecht ging es denen dann auch. Und das ist jetzt mit diesem Einstieg von Elliott, hat sich das durchaus gewendet. Und ich glaube, sie sind auch wieder auf einem besseren...
Sind auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung. Und sind ja auch noch lange nicht fertig mit ihrer mit ihrem Wandel. Also sie wollen ja auch auf die Langstrecke gehen, wollen ja Richtung Europa, denken ja über eine richtige Business Class und so
nach. Das finde ich ehrlich gesagt dann wiederum ein bisschen komisch.
Ja. Also es gibt nicht ohne Grund viele Low-Coster, die da die Finger von lassen, beziehungsweise die sich ihre Finger daran verbrannt haben.
Also jedenfalls ist das jetzt eine ähnliche Situation irgendwie bei EasyJet, wobei du kannst noch ein bisschen was zu Castle Lake sagen, da gibt es schon nochmal einen interessanten Hintergrund. Ne?
Genau, also es gibt tatsächlich sogar zwei spannende Hintergründe, aber fangen wir mit dem an, auf den du jetzt hinaus wolltest. Also Castle Lake ist ja jetzt als Investor, jetzt denkt man, okay, was haben die mit Airlines am Hut, aber jetzt nicht völlig unbekannt. Also die sind schon bei SAS mit eingestiegen, als die zum Verkauf standen. Und da ist ja auch Air France KLM mit reingegangen. Also die haben das quasi gemeinsam gewuppt und haben ja oder wollen ja jetzt auch noch ihre Anteile da weiter zusammen erhöhen. Deswegen könnte es vielleicht sein, dass dann Air France KLM durch die Hintertür reingeht. Castle Lake sagt aber, also öffentlich ist es ein Gedankenspiel, das mit MSC Cruises zusammen zu machen. Und das ist ja auch nicht völlig neu. Dann ist ja die Lufthansa ja damals schon gemeinsam eigentlich mit der MSC bei ITA probiert. Dann ist ja die MSC ausgestiegen. Und letztendlich hat es die Lufthansa Group dann alleine gemacht. Aber auch die ist da jetzt nicht völlig ahnungslos auf dem Gebiet unterwegs.
Ja, MSC, großer Reederei, ne?
Ja.
Auch so Kreuzfahrten und so. Macht natürlich durchaus auch Sinn.
Ja.
Ja, und die Erwägung, dass man dann quasi über einen gemeinsamen Finanzinvestor im Hintergrund dann eben ja auch Synergien schaffen kann,
ja,
ist natürlich auch was, was jetzt nicht so ganz unbekannt ist, ne? Also wenn du an Indigo Partners denkst oder sowas, ja, ne, denen ja auch etliche Airlines, weiß nicht, Wizz Air und so weiter, mhm, ne? Dann irgendwie in Südamerika noch welche,
ja, und nicht,
Volaris und Frontier und sowas, ne? Das gehört denen alles irgendwie. Und da gab es dann auch zum Beispiel gemeinsame Flugzeugbestellungen und ja, sowas, ne? Wo du dann natürlich einen Hebel ganz anders ansetzen kannst, wenn du halt nicht nur für eine Airline kaufst, sondern eben gleich für 4, 5 oder so.
Ja, und man muss ja auch sagen, die Flotte von EasyJet würde jetzt ganz gut so in Air France KLM bzw. SAS mit reinpassen, weil auf der Kurzstrecke, auf der Mittelstrecke haben die fast nur eigentlich Airbus noch außer KLM mit ein paar 737,
naja, ne? Wobei natürlich der Billigflieger, Transavia,
ja, Transavia, 737, ne? Eine 737,
wobei, stimmt, nee, die haben auch
Airbus, stimmt, die, ne? Gehen jetzt,
naja,
auch A320 Neos, ja, und so, ne?
Stimmt, naja.
Ja, KLM, aber die stellt ja um.
Kann man die Gedanken noch ein bisschen drum fliegen lassen?
Ja.
Wird auf alle Fälle spannend, wo und wie sich das dann auseinander dividiert oder auch zusammenkommt und ob dann wirklich die EasyJet da nach vielen, vielen Jahren, ne, also eigentlich seit Corona redet man darüber, da wirklich dann jemand findet, unter dessen Dach sie dann huscht und dann werden wir mal sehen, wie es mit der EasyJet weitergeht. Ja. Weil, ja, ist halt eine der größten Airlines in Europa.
Ja, aber ich habe es schon gerade anklingen lassen. Es gibt ja zwei Spannungsfelder jetzt.
Stimmt, ja, was ist denn das zweite?
Konsolidierung. Das zweite ist Ownership and Control, was wir ja hier auch, ja, rauf und runter predigen. Und das wird dann beim US-Investor natürlich jetzt erstmal auf dem Blatt Papier irgendwie schwierig, weil wie will ein US-Investor das Unternehmen übernehmen? Man hat sich aber wohl ausgedacht, da mit zwei Managern reinzugehen. Einer, der Ex-Malaysia Airlines-Chef ist, aber beides europäische Staatsbürger sind und die sollen dann wohl die 51% halten und die 49% gehen dann zu Castle Lake.
Okay.
Das ist wohl das Konzept, was sie sich da ausgedacht haben, um EasyJet übernehmen zu können. Aber jetzt ist ja EasyJet ja eigentlich auch eine UK-based Airline, oder?
Naja, zum Teil,
ja.
Also EasyJet hat sich auch ganz schön verrenkt, als dann Brexit kam und sowas. Also von daher, das ist alles nicht so einfach. Das ist wahrscheinlich was dann auch irgendwie die Juristen irgendwie sich untereinander irgendwie ausklamüsern müssen, wo es vielleicht noch nicht mal irgendwie eine Meinung zu gibt, die irgendwie jetzt allgemeingültig schon vorab dann gelten kann. Ne? Also es ist deutlich komplexer, als man, glaube ich, so auf den ersten Blick denkt. Auf der anderen Seite, es kommt ja dann auch noch hinzu, und das ist ja dasselbe wie, weiß ich, mit Thomas Cook oder so bei der Condor oder auch mit Attestor. Entschuldigung. Dass man dann ja wohl auch immer noch mal guckt, so ein bisschen, wie ist dieser Fonds oder wie ist sozusagen dieser Finanzinvestor wiederum investiert. Ne? Und da weiß ich jetzt, habe ich jetzt bei Castlelake keinerlei einen, also habe ich nicht geguckt oder sowas. Ist bestimmt öffentlich, wenn das ein US-Ding ist, dann ist wahrscheinlich, dass es jetzt nicht mehrheitlich EU investiert ist, ne? So wie das eben vielleicht bei Attestor der Fall ist. Ja.
Ja.
Aber ist ein spannendes Ding, werden wir mal sehen. Und wie gesagt, also gerade bei diesen komplexen Fällen kann es dann durchaus auch sein, dass dann wirklich irgendwann noch die EU-Kommission oder irgendwelche anderen Wettbewerbsbehörden dann da auch noch einen Riegel vorschieben, beziehungsweise die Auflagen dann so hoch gestalten, dass dann irgendwie alle dann doch wieder davon Abstand nehmen. Und das ist natürlich insgesamt ein Prozess, der auch Monate, wenn nicht sogar Jahre dauert. Ja. Aber es geht jetzt los.
So schnell, wie das jetzt aktuell läuft, so wird es dann definitiv nicht weitergehen.
Ja, ja. Nee, das verliert dann irgendwann so an Momentum und dann hat man so ein paar Termine, die man sich dann wieder aufschreiben kann, dann geht es irgendwann wieder weiter. Ja. Naja. Ich habe übrigens die Woche noch was gelernt, ne? Warte mal. Habe ich da einen Screenshot von gemacht oder so? Ich weiß gar nicht. Aber
ja,
nee, USA zum Beispiel gibt es auch Ownership Control, die sind sogar bei 75%. Das wusste ich gar nicht.
Ja.
Ja. Also wenn du halt eine US-Airline hast und da willst du investieren, dann musst du 75% quasi.
Ja.
Da müssen 75% der Anteile in US-amerikanischer Hand liegen. Weil in Europa sind es halt nur 50%. Was halt, ja, eben Übernahmen.
Ja.
Im Airline-Bereich eben dann doch erschwert. Ja. Naja, nee, aber ist ein interessantes Thema, was uns die über die nächsten Jahre wahrscheinlich dann noch begleiten wird. Was?
Ey, ich habe wirklich eine Mörderüberleitung jetzt, ne? Also
erzähl.
Besser geht es nicht. Wir kommen jetzt von Fonds zu Fonds. Ey, wirklich Hammer. Da muss ich mich selber loben, ne? Also ich glaube, das muss ich mir in den Lebenslauf reinschreiben. Ey, Hammer. Also,
von Fonds zu Fonds. So, erzähl mal, was Fonds, ist denn mit Schriftarten?
Ja, Schriftarten. Eurowings hat sich ihre eigene Schriftart gegönnt.
Ja, Eurowings, ja.
Ja. Ja. Kann man mal machen, oder?
Kann man machen. Also, ich sag mal, wenn es jetzt deutlich anders ausgesehen hätte als vorher, ne? Das Neue. Würde ich sagen, könnte man es ja auch machen, aber also das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich.
Und ich, ja, also, erzähl weiter.
Sorry, aber also ich bin ja nur ehemaliger Marketing-Typ, ich habe Marketing studiert und also ich glaube, eine eigene Schriftart, die lässt du eigentlich nur machen, wenn du viel zu viel Geld hast, ne? Also noch dazu, wenn das Outcome dann irgendwie so ist, dass da ein bisschen an der Seite anders ist. So, wir blenden es euch mal ein hier für alle, die es auf YouTube oder auf Spotify gucken, könnt ihr ja mal einen Blick auf drauflegen, ob euch das auf den ersten Blick auffällt oder ob das dann eher doch so subtle ist, dieser Change. Ne?
Das war ja, also wir hatten das schon vor ein paar Wochen, ist uns das aufgefallen, da gab es schon auf einigen Webseiten von Eurowings, gab es da schon so leichte Anpassungen. Und dann hat es wirklich lange gedauert, bis wir da endlich mal jetzt auch drüber berichten durften, weil es da so ein ewiges Hin und Her war und so. Jetzt konnten wir endlich damit raus so. Und also du musst schon wirklich sehr genau hingucken. Du sagst, es ist schon auch spannend jetzt, dass sich Eurowings da irgendwie das erstmal gönnt. Aber in einem Lufthansa-Group-Kontext geht es natürlich nur Eurowings besonders gut. Also wenn es jemand hat, dann nur Eurowings.
Also ganz ehrlich, bevor ich so einen Relaunch hinlege, weiß nicht, investiert lieber noch eine, also in eine deutsche Route.
Das zieht ja natürlich auch unfassbar viel Geld mit sich. Jetzt war Webseite, Flughäfen, alles rebrandet werden muss. Ja. Und wahrscheinlich müssen ja auch die Flugzeuge irgendwie umlackiert werden. Also zumindest der Schriftzug, oder?
Ja.
Muss das ja. Muss ja dann auch ein bisschen anders aussehen. Und ich finde es schon spannend, die Entscheidung in einer Zeit, wo ja auch die Lufthansa Group das ja alles versucht, schön zu vereinheitlichen, damit das irgendwie alles so unter einer Group, Corporate Identity so aussieht, ne? Da ist, dass dann Eurowings sich einfallen lassen darf, auch wir machen aber jetzt doch wieder unser eigenes Ding hier, ist dann, finde ich, spannend.
Naja, gut, also es ist ja nicht so, dass die Lufthansa Group sagt, dass alle Airlines jetzt gleich aussehen müssen, sondern sie haben halt das Lufthansa Group Erscheinungsbild, also CI, quasi neu geschaffen. So kranig ohne Kreis rum, dass es quasi ein bisschen weiter wegrutscht von der Lufthansa. Also eigentlich, wenn man so möchte, haben sie sich sogar weiter weg entfernt von einer normalen Lufthansa. Wobei, ich weiß gar nicht, das Lufthansa Group, die Schrift ist, glaube ich, noch dieselbe wie bei der Lufthansa. Und ich glaube, die
haben sie da auch angepasst.
Haben sie die auch angepasst beim Logo? Also,
auch leichte Änderungen.
So, aber es ist, also wenn, dann ist es auch so wenig, dass man es eigentlich jetzt auf den ersten Blick nicht unbedingt sieht. Und die Eurowings hatte, soweit ich weiß, eben auch diese Lufthansa-Schrift als Hausschrift, ne? So für ein Flugzeug und so weiter. Nur halt eben dann nicht in Blau, sondern eben dann in diesem Burgunder, ne? Rot, lila, keine Ahnung was so. Aber bei diesen Farben bleibt's ja auch, ne? Ja. Also das ist sozusagen wirklich nur eine neue Schrift. Wer weiß, vielleicht ist es ja auch irgendwie nur der erste Schritt von mehreren oder so, dass man sagt, in 5 Jahren machen wir nochmal andere Farben oder so. Wobei, ich glaube, das bräuchte man eigentlich auch nicht. Eurowings hat jetzt ja schon irgendwie Farben, die relativ stark sich auch abheben von den allem anderen, was es
so. Ich würde da sogar ehrlich gesagt mehr mitmachen.
Ja.
Ganz ehrlich, sie scheinen ja auch in die Richtung zu gehen.
Also ganz Burgunder oder so.
Diese sogenannte Wings-Bildmarke, die soll jetzt auch mehr in den Vordergrund drücken. Denn das muss man ja schon sagen, so wenn man drüber nachdenkt, Eurowings Logo, da fällt einem nicht so wirklich was ein.
Die haben halt diese Welle,
Genau, also aber das ist, also klassisches Logo, würde mir irgendwie was anderes einfallen.
So die haben halt, ich sag mal, die haben eigentlich so wie bei Air Berlin gab es ja auch so diesen Schweif, so verdoppelt oder verdreifacht, ne? Und ist dann halt der Wing. Wobei man eigentlich auch sagen muss, dass schon bei Air Berlin habe ich mich damals aufgeregt, weil das ist eigentlich unser Wing. Ne, also beim Airliners-Logo ist ja bei, wir haben ja auch so eine Bild-Wortmarke quasi und da ist vorne ja auch dieses A-Badge und da ist ja das A auch so geschwungen und das ist auch so ein Wing und das hat sich damals ja schon Air Berlin geklaut bei mir.
So nämlich
und dann hat es Eurowings wahrscheinlich bei Air Berlin abgeguckt so und jetzt, ne? Was soll das?
Unfassbar.
Ja. Weißt du übrigens, was der erste Claim von Airliners.de war, als wir es 99 online gebracht haben?
Ist es der da?
Nee, das war danach. Also hier, das okay, ist dann, ein bisschen, also, auf dem Trolley ist ein
Claim. Ja, das ist noch ein alter Claim.
Da steht Airliners.de, die Branche nonstop. Das war dazwischendurch mal. Das ist ein Trolley, der auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Nee, als allererstes war es, wir lieben Fliegen. Und das hat damals Condor geklaut.
Ja.
Wobei man so fair sein muss und sagen muss, dass Airliners damals noch so klein und unbedeutend war, dass Condor das höchstwahrscheinlich nicht gesehen hat.
Bitte?
Naja. Ja. Nee, da hatten wir auch so Banner, so, wo dann so Fliegen abgebildet waren. So. Also ja, echte Fliegen. Ja. So, ne? Und das war ein bisschen, naja, aber das war die Zeit, wo es noch so Banner-Exchange-Netzwerke mhm. gab, wo man so dann seine Webseite irgendwie größer machen konnte, weil es noch keinen Google gab und
sowas. Ja, Opa anders. Erzählt wieder vom Krieg.
Ja. Opa erzählt vom Krieg. Ja, genau sowas. Solche Fragen, so ein Scheiß. Ja. Wie haben wir eigentlich Airliners gestartet oder so? Ja. Erwarte ich eigentlich für die Q&As. Ja.
Ne? Okay, dann, ich habe auf jeden Fall die Frage gesehen, wie wir zum Luftfahrtjournalismus gekommen sind.
Das stimmt, ja. Ne? Ja, aber also gerne auch irgendwie, keine Ahnung. Also ihr müsst ja wissen, Airliners ist halt so ein Ding, was ich mal gegründet habe. So nebenher quasi. Und dann wurde es irgendwann immer größer und dann habe ich halt irgendwann nichts anderes mehr gemacht. Dann kamen halt ein paar Leute dazu und immer mehr. Und da steht jetzt kein Castle Lake oder so dahinter. Nee. Ne?
Aber ey, wir sind offen.
Ja, genau, also für 5 Milliarden.
So 6 ne? Milliarden oder so nehmen wir ja. auch.
Also, ne, also Castle Lake, jetzt mal ganz ehrlich, wenn EasyJet rumzuckt und ja. ihr habt halt noch diese 6 Milliarden da rumzuliegen, ja. also Airliners, den könnt ihr gerne kaufen.
Ja.
ja. Also überhaupt gar kein Problem.
Wir sind auch verhandlungsbereit.
Ja, Hälfte reicht. Ja. Hälfte reicht auch. Ne? Anderthalb für mich, anderthalb ja. für dich.
Genau.
Ja.
Finde ich aber, fair, ja.
Also hätte halt dann für euch, ne, liebe Zuhörer und Zuschauer, hätte für euch wahrscheinlich dann aber den negativen Beigeschmack, dass ihr dann ohne die Airliners.de-Gedankenflüge auskommen müsstet
für den Rest eures Lebens. Im Urlaub ja. sitzen, ja.
Norwegen.
Aber das können wir,
Norwegen im Bergen.
Dazu würde ich mich noch hinreißen lassen, jede meinst Woche du, ja? von meiner Strandliege den Podcast mit dir aufzuzeichnen.
Ja, ganz ehrlich, Alex, ich meine, weißt du, das fühlt sich ja so locker flockig an und wir bereiten uns ja, ja. ehrlich gesagt hier auch nicht vor. Aber das geht natürlich nur, weil wir halt den Rest der Woche uns halt intensiv mit dem Scheiß beschäftigen. Ne?
Ey, und so viel sei gesagt, als wir gestern nach Dresden gefahren sind, haben wir auch schon wieder so viel gebrainstormt und so, weil wir ja auch euer Feedback ja. tatsächlich ja wirklich auch ernst nehmen und ernst genommen haben. Also wir haben schon, ich glaube, wir sind auf eine Richtung unterwegs, dass wir jetzt gerade noch so ja. ein bisschen Formate, ja, gerade ein bisschen geradliniger ziehen und so. Und da kommt auf jeden Fall sehr bald noch deutlich mehr auf euch zu.
Ja, wird richtig geil. Wir müssen nur gucken, dass wir es irgendwie alles gewuppt kriegen.
Ja.
Naja.
One step after another.
Ja, und leider kann ja KI bei sowas sagt. Auch nicht helfen. Oder wir machen hier noch so ein KI-Alex und KI-David und dann so. Warte mal, so. Guten Tag zu den Gedankenflügen. Ich bin... David Hasse.
Ich sehe keinen Unterschied.
Ja, genau. So. Warte mal. Nee, mein Ohr war lange nicht mehr Thema, ne? In den Kommentaren.
Aber ja, man aber sieht das ist ja auch nicht gut mehr verdeckt, jetzt, ne? das Ohr.
Ja, weil ein Ohr steht so ein bisschen so ab, ne? Und dann ja, dachten. Und dann,
komische Ohren hat er da.
Und dann haben alle gesagt, so, ja, das ist doch ein KI-Avatar und sowas, so, guck dir mal das Ohr an und sowas. Und dann irgendwo anders, aber in dem anderen Video war das auch schon so. Ja. Ich so, was ist mit meinem Ohr? Dann erstmal mein Ohr angeguckt.
Ja, naja, hat sich eine Schönheits-OP, hat er sich unterzogen.
Und jetzt nee, ist ich das gar Ohr nicht. Wieder schön. Nee, habe ich gar nicht. So.
Naja, dann bleiben wir doch mal in der Lufthansa Group noch. Mit einer News, die jetzt eigentlich an sich gar keine News war. Höchstens das Datum war, glaube ich, jetzt die Nachricht, dass Asiana zum 16. Dezember dann die Star Alliance verlassen wird und dann eben ja endgültig zu Korean Air integriert wird, auch wenn das ja dann noch, also die Marke Asiana doch, glaube ich, dann noch 2 Jahre noch bestehen bleibt, bis sie dann auch aufgelöst wird quasi oder bis sie dann wirklich vollständig integriert ist bei Korean Air.
In welcher Allianz sind die?
SkyTeam. Da bleibt dann auch Korean Air, beziehungsweise kommt dann eben die Asiana mit hinzu. Bis ja. dahin gibt es jetzt noch ein paar Regelungen, ne, was jetzt noch so Meilen sammeln, Meilen einlösen angeht. Also Meilen sammeln ist jetzt, glaube ich, nur noch irgendwie bis Oktober. Habe ich das hier in meinen Notizen? Leider nein. Aber ich glaube, so bis September, Oktober noch möglich. Einlösen könnt ihr noch bis Abflug 16. Dezember. Mhm. Viel spannender war aber tatsächlich so ein bisschen die Strategie von der Lufthansa, die sie jetzt mitgeteilt hat im Rahmen des Verlassens, Wechsels, des Wechsels. Und dass man eben ja stärker auch nochmal auf Seoul als Endziel setzt. Einfach weil die meisten Passagiere, die wohl mit der Lufthansa Group nach Seoul fliegen, auch tatsächlich in Seoul bleiben. Das heißt, sie sehen jetzt gar nicht unbedingt die große Notwendigkeit, da jetzt Ersatz zu schaffen. Sie machen es trotzdem. Sie kooperieren unter anderem mit Jeju Air und mit der koreanischen Staatsbahn. Also wird es da Umsteigemöglichkeiten geben, wenn man denn so möchte. Also ich sag mal, ja, mit Jeju Air hast du natürlich die größte Option, dann halt nach Jeju zu fliegen, was ja so das Top-Reiseziel vor allem der Koreaner ist und sicherlich auch von einigen mittlerweile, die
aus Europa.
So Korea interessiert sind. Also insofern hast du dann eigentlich alles, was du willst, weil Korea an sich ist jetzt auch nicht super groß. Mhm. Da kannst du auch mehr nach Busan mit der Bahn, glaube ich, in 3-4 Stunden fahren.
Ja. Um das alles, was du eben gesagt hast, verstehen zu können, muss man natürlich wissen, dass sowohl Lufthansa als auch Air China vorhin der Starlines waren. Und dass natürlich dann ja auch eigentlich jeder, ich sage mal Asianer, aber die heißen Asiana, ne?
Ja, ja, also, ich glaube, so ganz sicher ist sich da niemand, wenn die ausgesprochen werden.
Ich muss mich jetzt aber auch nicht mehr umgewöhnen, weil gibt's ja dann bald nicht mehr. Ja. Ne? Also Asianer flogen natürlich dann auch eben von Europa, von Deutschland auch und so nach Korea. Und das konntest du dann halt auch alles dann mit deinen Miles und More-Meilen machen oder auch sammeln und so weiter. Ja. Und
beziehungsweise auch die Anschlussflüge buchen halt.
Genau,
ne?
Einfach in diesem Starlines-Konstrukt. Und da ja eben die meisten unserer Zuhörer hier wahrscheinlich im Starlines-Programm, also in der Starlines eben sammeln mit Miles and More und so, ist das natürlich jetzt ein Wegfall.
Ja.
Ne? Und ich weiß gar nicht, haben die auch angekündigt, dass sie jetzt irgendwie häufiger dann irgendwie direkt irgendwie nach Seoul fliegen oder so?
Es hieß auf jeden Fall, dass das, was aktuell geboten wird von der Lufthansa-Gruppe, also die Lufthansa fliegt hin, die Swiss fliegt hin, das war es, glaube ich, also Austrian definitiv nicht. Sonst fliegt, glaube ich, keiner aus der Lufthansa-Gruppe hin. Das war zumindest das Angebot, was aktuell besteht, halt mindestens mal aufrechterhalten möchte, wenn nicht sogar eben ausbauen möchte. Denn man muss ja sagen, mit den Asiana-Verbindungen fällt er natürlich nochmal, ich glaube, die haben sich das ja mit Korea aufteilen müssen. Also die sind ja beide ursprünglich täglich nach Frankfurt geflogen. Und die mussten sich das dann so aufteilen, dass sie einen Großteil das was erstmal abgegeben haben. Und dann ist, glaube ich, 4 Tage die Woche Korean nach Frankfurt und die anderen 3 Tage Asiana. Das sind zumindest dann 3 Frequenzen, die dann auch nochmal im Star-Alliance-Konstrukt wegfallen. Und die jetzt irgendwie auffangen muss.
Naja, wer weiß, vielleicht fliegt der Lufthansa auch gar nicht häufiger oder aber setzt dann halt ein anderes Flugzeug ein oder sowas. Dann kommen ja jetzt die 350, 1000 oder noch. Ja. Wäre ja vielleicht so eine Strecke dann dafür auch.
Ja.
Muss man mal sehen. Aber ja, auch da ändert sich die Luftfahrtwelt.
Ja.
Ne? Kann man gar nicht anders sagen. Wir haben, weiß nicht, wollen wir nochmal über das Magazin reden, ne? Neues Magazin?
Ja, gerne machen.
Halt's doch mal in die Kamera. Boah, Leute, es sieht so gut aus, was Alex euch jetzt zeigen kann, weil wir haben nämlich einen neuen Drucker. Man sieht es wirklich super, dass wir einen neuen Drucker haben.
Hier sieht man's.
Ja, da sieht man's. Das neue Airliners Magazin. Und wir haben einen großen Artikel über das Project Sunrise, ne?
Ja.
Haben wir letzte Woche mit dem Linus hier auch schon besprochen. Mhm. Also, wenn ihr den Podcast mit dem Linus Benjamin Bauer noch nicht gesehen habt, dann guckt ihn euch an.
Oder gehört.
Gehört habt, dann hört ihn euch an. War ganz interessant von Linus auch zu hören, ne, wie er trotz seiner Gehörlosigkeit da irgendwie so ein Business aufgebaut hat. Und der hat ja unter anderem Qantas da zu diesem Projekt beraten. Du hast nochmal dir Project Sunrise jetzt angeguckt. Erstens, weil wir darüber gerade gesprochen haben und zweitens, weil es jetzt da auch irgendwie so langsam losgeht, ne, mit den Flugzeugen.
Genau, also 2027 geht es ja dann los mit der Strecke Sydney-London, die ja dann die erste richtig offizielle Project Sunrise-Verbindung sein wird. New York wird dann folgen. Man hat ja, wir hatten es ja letzte Woche schon besprochen, diese Perth-London-Strecke ja schon auch als,
die mit der 787 geflogen werden, ne?
Auch als großen Test ja genommen, um zu sehen, wie viel sind die Menschen denn gewillt, einen Aufpreis zu zahlen, um quasi schneller und direkter nach Europa bzw. nach Australien zu kommen. Und genau diese, ja, man kann sagen, Wette gilt es jetzt halt einzulösen auf der Strecke Sydney-London. Das wird halt echt spannend, ob man, also man muss da halt schon nochmal einen deutlichen Aufpreis rausholen, damit sich diese Strecke dann wirklich lohnt.
Mhm. Wollen wir mal ein bisschen was zu den Hintergründen dazu sagen? Mhm. Also erstens, die brauchen dafür spezielle Flugzeuge.
Genau.
Zweitens, die Flugzeuge sind anders bestuhlt. Drittens, wenn du halt so Ultra-Langstrecke fliegst, dann verbraucht das auch mehr Sprit, also da gibt es irgendwo quasi eine Grenze, wo halt sich das eigentlich lohnt, von der Effizienz her einmal zwischenzulanden und neu zu tanken, weil du musst halt, wenn du halt diese 21, 22 Stunden fliegen willst, die dieser Flug dann dauert, eben extrem viel Sprit mitnehmen, ne? Deswegen hat ja dieser A350 ULD, ne? Ultra Long Distance oder wie es heißt, auch spezielle extra Tanks und so, und das macht das Flugzeug natürlich super schwer und das macht sozusagen dann gerade eben die Steigphase am Anfang und so weiter super ineffizient im Vergleich zu, wenn du halt jetzt weniger tanken würdest und dann eben einmal eine Zwischenlandung machst oder sowas. Du bist natürlich schneller, ne? Ungefähr eine Stunde ist es aber letztendlich
ich glaube 2
nur,
Stunden ungefähr.
Wenn du jetzt, je nachdem wie dann halt, ne, entweder auftanken beziehungsweise eben umsteigen, dann ja auch irgendwo ist, Und also ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß nicht, hast du schon mal so einen Ultralangstreckenflug gemacht?
Ja, meine längste Strecke waren 13 Stunden. Und das hat mir ehrlich gesagt schon gereicht.
Ja, also ganz ehrlich, ne? Also ich kenne ehrlich gesagt auch nur so Flüge in der Richtung. Ich bin noch nie 18, 19, 20 Stunden im Flugzeug gesessen und ich stelle mir das schrecklich vor. Ja. Linus hat gesagt, er findet es super.
Ja, ja, weil, er hat ein gutes Argument gehabt. Ja. Wenn du Arbeit vor dir hast, dann hast du wenigstens noch ein bisschen mehr zu tun. Mhm. Aber sonst langweile ich mich schon echt nach 6 Stunden. Wenn du dann auch nicht schlafen kannst, dann ist halt echt kacke.
Ja. Naja, Linus meinte halt so, ja, kannst du dich halt irgendwie, hast halt nicht den Stress, dass du zwischendurch nochmal mit einer Nacht raus musst oder irgendwie sowas.
Auch nachvollziehbar. Kannst, weißt,
ne? So, also ja, die Flugzeuge sind ja auch anders ausgestattet. Ne? Kannst du ja vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen.
Also interessanterweise hat sich ja Qantas für eine 4-Klassen-Konfiguration entschieden. Also anders als Singapore Airlines, die ja die aktuell längste Strecke der Welt bedienen mit Singapore Newark. Mit 18, 19 Stunden Flugzeit ungefähr, die ja nur eine Business und nur eine Premium Economy Class eingebaut haben. Geht eben Qantas den Schritt halt eine ganz normale Klassenlayout da reinzuknallen, also First, Business, Premium Economy, Economy, das aber halt in Teilen halt wirklich so abgespeckt oder so ausgebaut, dass vor allem in der Economy Class das dann auch aushaltbar sein soll, also mit mehr Sitzabstand beispielsweise. Dann haben sie da auch so eine kleine Wellnesszone da eingerichtet, wo man sich quasi so ein bisschen besser irgendwie ausbreiten kann, vielleicht ein bisschen Yoga machen kann oder so, weil da wahrscheinlich, wenn da 3 Leute da in der Wellnesszone drin stehen, die auch dann schon proppevoll sein wird. Das ist schon krass, das gilt es dann eben zu füllen, vor allem in den aufpreispflichtigeren Klassen. Mhm. Das musst du dann halt schon echt schaffen, die zu füllen. Und du hast es auch gesagt, so, also was da auch an Kosten grundsätzlich mit dranhängt, du darfst ja auch nicht vergessen, also was du da auch Kapazitäten vorhalten musst. Die Maschine, wenn die in Sydney startet, die ist erst in 2 Tagen wieder zurück. Das muss man sich mal vorstellen,
ne? Schon alleine für so eine normale Langstreckenverbindung brauchst du ja mehr als ein Flugzeug, logisch, ne? Also so schon mal mindestens 2, wenn eins ausfällt, dann also eigentlich eher 3.
Ja.
Linus hat gesagt, da also für jetzt schon die Flüge brauchst du 5 Flugzeuge pro Route mindestens. Ja. Und du brauchst ja auch Crew ohne Ende.
Jo. Ne? Und also denn das ist, die arbeiten über 20 Stunden, das heißt, du musst da Crewkapazitäten dann auch wieder
da ist alles zweimal da.
Ja, ne? Das quasi ist unfassbar krass. Und die müssen ja auch am Boden für den Fall der Fälle, falls da jemand krank wird oder so, dann auch nochmal kurzfristig einspringbar, verfügbar sein. Das ist echt krass, was da an Kapazitäten benötigt wird, um die Strecke zu realisieren.
Naja, plus eben ja auch, weiß nicht, hier so Opportunitätskosten.
Ja.
Also du könntest ja dann dafür das Flugzeug auch nochmal woanders hinschicken.
Ja.
Also.
Ja.
Ja. Das ist quasi, eigentlich ist quasi dieser eine Flug sind quasi 2 Flüge und kostet halt genauso viel, aber du kannst halt nicht doppelt so viel Geld dafür verlangen.
Ja.
Ne? So. Und das ist halt irgendwie was sie irgendwie trotzdem irgendwie hinkriegen müssen, dass sich das irgendwie lohnt. Und also technisch ist es mittlerweile möglich. Und deswegen haben sie dieses Projekt ja auch erstmal so ein bisschen jetzt mit der 787 getestet schon, die auch weit kommt, aber jetzt halt dieser A350, der in dieser Spezialvariante, die sie da bestellt haben, der dann jetzt demnächst das erste Mal auch ausgeliefert wird, so der schafft das dann halt wirklich erstmals dann auch mit vielen Passagieren dann an Bord dann ja auch so weit zu kommen. Und dann wird sich zeigen, ob sich das lohnt. Wobei eben ja wohl auch Australier ganz generell da so ein bisschen mehr Leid gewohnt sind natürlich, wenn sie von Australien irgendwo anders hin wollen als wir Europäer.
Da sind die erstmal schon mal grundsätzlich länger unterwegs.
Genau. Ne, also wenn die Alternative irgendwie eine 5-wöchige Schifffahrt ist, ne, dann nimmst du die.
Ja.
Es ist ja wirklich fast ein ganzer Tag dann an Bord. Ne?
Ja, natürlich. Vor, ne? Ja, auch mit vorher am Flughafen sein und so, dann hast du halt wirklich den Tag
locker Anreise, schon Abreise vorher. Oder so.
Ne?
Das ist schon heftig. Und Project Sunrise heißt es, weil man zweimal den Sonnenaufgang sieht.
Ja.
Also das ist auch, ich weiß gar nicht, ey, selbst wenn jetzt hier Qantas anrufen würde und sagen würde, ey, David, willst du das mal testen und Alex, mach
mal einen Film. Ich wollte die diese Strecke wollte ich tatsächlich schon immer mal gerne einmal fliegen.
Würdest du es machen oder hättest du Angst irgendwie?
Boah, aber also 22 Stunden ist schon nochmal eine andere Hausnummer, da muss man, also ich glaube, ich würde es machen, weil es mich interessiert, aber nur eine Strecke dann bitte. Die andere Strecke können wir gerne entspannt zurücknehmen über Singapur oder so.
Wir machen das so, dass wir das so testen, dass ich in der Business Class sitzen darf.
Und ich in der First Class, danke.
Und du in der Economy Class. Und dann können wir nämlich so unsere Erfahrung auch dann noch gegeneinander stellen oder so. Ja.
habe ich, glaube ich, jetzt weiß ich jetzt schon keine Zeit für.
Leider.
Ja. Naja. Nee, aber ich glaube, dass um das zusammenfassend abzuschließen, das Thema, das zeigt, dass das halt eine Nische bleibt. Ne? Also das wird jetzt nicht das neue Modell der Zukunft, wo wir jetzt alle irgendwie nur 20 Stunden plus irgendwie durch die Gegend jetten, sondern das ist eine Nische.
Ja, ergibt sich ja auch eigentlich nur in den, in den extremen Destinationen, ne? Sowas wie eben wie Australien oder Asien und sowas alles. Ne? Naja, ich würde ganz gerne auch noch von der Flugsicherung erzählen. Ich war nämlich letztes Wochenende unterwegs.
Stimmt.
Ne? Ich war letztes Wochenende unterwegs. Da war auch schon so heiß.
Davy's on the road again.
Ja, on the road again. Nee, gar nicht on the road. Ich bin ja geflogen.
Naja, aber quasi. Ja.
Ich bin
on the road.
Ich bin mit Condor von Berlin nach Frankfurt geflogen und wieder zurück. Und also vielen Dank,
Condor,
dass ich noch mitfliegen durfte. Also sehr, sehr nett. Haben uns gleich morgens gut hingebracht und dann auch abends wieder zurück. Und ich sag uns, weil ich bin mit meinem Sohn unterwegs gewesen, denn wir waren beim Recruitment Day bei der DFS, bei der Deutschen Flugsicherung, die ja jedes Jahr so ein Informationswochenende da quasi machen. Also einen Tag, wo dann da auf dem Campus in Langen, ne, ist ja direkt neben Frankfurt, dann da eben alles vorgestellt wird, was du da eben beruflich machen kannst. Und interessanterweise gibt es noch eine ganze Menge neben dem Fluglotsen. Gibt also auch Studium, die suchen Techniker, ne, die suchen Ingenieure und so weiter. Letztendlich kannst du gerade auch eine Ausbildung machen, eine IHK-Ausbildung zum Bürokaufmann und so. Und also ganz interessant, alle Bereiche haben dann da irgendwie draußen, ne, war 35 Grad, war im Wesentlichen alles draußen. Haben wir so verschiedene Stände dann da hingebaut und sowas, konnte sich informieren, war eine große Bühne aufgebaut, zwei Bühnen sogar, wo halt ständig irgendwie Programm war und du dich halt informieren konntest und so weiter. Und eigentlich so jeder dieser Fachstände hatte dann auch noch die Möglichkeit sozusagen dann irgendwie so eine Art Praxis Einblick zu gewähren. Dafür musstest du dich auch vorher anmelden. Und ich habe mit meinem Sohn dann, also war ich in so einem Tower-Simulator, das war total geil. Es war so ein 360-Grad-Tower-Simulator.
Wo die dann tatsächlich auch drin lernen dann.
Ne? Ja, genau. Und dann bist du so reingegangen, dann hast du halt wie so eine Tower-Kanzel oben alles so, ne, so rund, die ganzen Arbeitsplätze aufgebaut und rundrum halt so mit Projektionen. Kannst du dann halt verschiedene Flughäfen dann da abbilden und so. Die hatten dann Frankfurt darauf, ganz verschiedenes Wetter, Notfallszenarien, keine Ahnung, was alles da reinspielen, haben sie uns alles gezeigt, um da eben zu üben und zu forschen und zu keine Ahnung was. So, also das war super interessant. Und mein Sohn durfte dann auch nochmal im Approach selber sogar irgendwie, durften auch keine Eltern dabei sein, also ich durfte auch da drin nicht filmen, weil irgendwie alles geheim oder sowas, muss dann auch irgendwie Teile von ausblurren. Ich hab ja einen Film gemacht, also guckt euch den mal an.
Leider
hat den bis jetzt noch so gut wie keiner geguckt, ne? Also ich habe den gestern Abend online gestellt und irgendwie heute hat der 100 Aufrufe. Ja. Ich weiß gar nicht warum, weil der ist eigentlich ganz geil geworden. So. Ich finde es wirklich interessant. Film, ja. Also guckt euch das mal an, wir verlinken das hier oben, ja? Der hat noch ein paar Aufrufe verdient, wie ich finde, Und guck mal wirklich bis zum Schluss, weil da sagt mein Sohn nämlich dann, warum er nämlich wirklich fluglos werden will. Ja. Soll ich spoilern?
Nö, dafür müssen sie schon reingucken, würde ich sagen.
Dafür müsst ihr reingucken? Okay.
Naja. Es geht um die kleinste Violine der Welt.
Nein. So, aber also war wirklich interessant. Also jeder, der das werden will, empfehle ich, dass er da einmal hinfährt und sich das anguckt. Ich habe mitgenommen für mich auch noch, dass es, ich habe ja durchaus auch mal erwogen, Fluglotse zu werden. Bin dann aber nicht mal zum Test gegangen, weil ich irgendwie schon bei der Vorbereitung dachte so, Alter, ey, das schaffst du sowieso nicht. Und ich weiß, ich glaube, ich bin vielleicht auch ein zu kreativer Mensch, um, dass ich den Job machen möchte. Weil es ist nicht der kreativste Job der Welt.
Nee, da muss ich ganz wirklich, klar an
also ganz ehrlich,
Regeln ist schon, halten.
Ist schon, glaube ich, ein sehr fordernder Beruf.
Ja.
Zumindest in Teilen. Und wenn es auch nur 10% der Arbeitszeit ist, die da richtig stressig werden, dann ist das schon ein fordernder Beruf. Ansonsten habe ich aber auch mitbekommen, und ich bin jetzt wirklich beileibe niemand, der jetzt hier irgendwie einer ist, der viel Sozialneid in sich spürt, ne? Aber also die Arbeitszeiten, ne, ist natürlich rund um die Uhr und so und auch am Wochenende und so, aber ich sag mal, wenn du denn da arbeitest, dann ist da schon anderes Arbeiten, als was wir hier so machen, weil du hast halt irgendwie ständig Pausen und dann arbeitest du auch jetzt nicht so lange. Das ist schon gut und du kriegst dann wirklich viel Geld dafür. Aber, und man muss das auch sehen, wenn du dich dafür bewerben möchtest, dann fallen halt 95% durch und das liegt halt eigentlich an den Soft Skills. Die kannst du auch eigentlich nicht lernen. Ne? Also das ist, musst halt multitasking fähig sein, musst halt ruhig auch bleiben in Stresssituationen und so. Und ist sicherlich nicht für jeden. Ne? Wobei, das war wirklich sehr nett. Da waren sehr, sehr viele auch dann junge, angehende Fluglotsen und so und haben das dann da alles erklärt und so. Also war ein schöner Ausflug und mal gucken, ob mein Sohn das jetzt dann wirklich macht.
Also ich muss ja echt sagen, mich würde echt der Test an sich mal interessieren. Ich glaube, ich würde den gerne mal einfach mal mitmachen.
Ja, stimmt, ich bin gerade abgestorben. Was ich gelernt habe im Vergleich zu dem, wo ich mich damals, ist ja schon ewig her. Aber erstens, es gibt eigentlich kaum Einstellungsvoraussetzungen, wenn man so möchte. Mhm. Also du musst ein Abi haben, ja gut, du musst Abi haben mit, aber auch nur, was war es, 2,7 oder so. Oh, okay. Und du musst einigermaßen gut Englisch können. So, und das war's eigentlich. Und es gibt nicht mal mehr diese Altersbeschränkung.
Ja, stimmt.
Also das ist wirklich neu. Also früher war das, ich glaube, 24 oder so, dass du maximal alt sein durftest, um dich zu bewerben. Das ist nicht mehr so. Wer es jetzt sieht und irgendwie noch vor einem Jahr dachte, kacke, bin ich zu alt oder so, gerade irgendwie so ein, zwei Jahre oder so, dann hat sich jetzt geändert, könnt ihr euch trotzdem bewerben.
Ja.
So, ich sag das jetzt ohne, Disclaimer, DFS hat das nicht gesponsert oder so.
Nee,
wir sind da einfach nur hingeflogen, weil es einfach meinen Sohn interessiert hat.
Ja, weil er jetzt davor gar nicht so lange Zeit drauf gekommen ist, ne?
Ja, genau. Ne, ich habe natürlich dann da Christina getroffen, ne? Also wenn du siehst, hallo und so. Danke, dass du uns auch nochmal geholfen hast, hier in das eine oder andere, in die eine oder andere Führung reinzukommen, zu der ich mich nicht mehr anmelden konnte. Wir waren dann auch natürlich in Langen, ne? Ist ja auch das große Center. War super interessant, das mal zu sehen. Von der Empore oben, ne? Mhm. Wer da schon mal war, der weiß jetzt, wovon ich rede. Kannst du so runtergucken, dann siehst du halt, ne, hier ist Center XYZ, da ist Approach, Stuttgart, da ist Approach, Frankfurt, da ist Approach. Hast du nicht gesehen, ne? So, und dann siehst du, wie die da unten arbeiten und so. Also super spannend. Ja.
Cool. Sehr cool.
Naja.
Cool, dass ihr das auch gemacht habt, einfach mal da ein Wochenende hinzutingeln.
Ja, so viel dazu. Ich weiß gar nicht, vielleicht mache ich auch noch eine kleine Reportage dazu geschrieben.
Ja.
Ne, wie gesagt, das Video gibt's die schon. Guckt euch das mal an. Ich fand es ganz kurzweilig. Ja,
guckt auf jeden Fall rein, ich kann es euch auch empfehlen.
Ja, so, zur Sicherung hatten wir noch was, ne? Auch im Magazin.
Ja, stimmt. Wir hatten im aktuellen, ne? Stimmt.
Ja, war jetzt auch im aktuellen Magazin.
Ich haben wir das Interview.
Ja, wir haben doch den Arndt Schönemann interviewt auf der ILA. Ne? Also der Arndt Schönemann ist der CEO bei der Deutschen Flugsicherung und den haben wir so ein bisschen ausgefragt zum Thema Luftfahrtstrategie und wie die deutsche Flugsicherung da irgendwie reinpasst und so.
Gab es auch ein paar Aha-Momente für uns?
Gab es ein paar Aha-Momente, ja, weil da irgendwie in der Luftfahrtstrategie steht ja irgendwie drin, dass die Flugsicherung irgendwie 10% günstiger werden soll. Ja. Und also ich habe das immer so verstanden, dass die jetzt irgendwie on top sparen sollen, aber das hat die DFS irgendwie offensichtlich so nicht verstanden. Und die meinen halt, nee, also wir werden ja irgendwie dadurch, dass diese sogenannten Carryover-Effekte jetzt von Corona dann ja auslaufen, wird das ohnehin 10% günstiger.
Richtig.
So. Und das war es dann irgendwie. Also das ist natürlich, also ich wollte jetzt in dem Interview natürlich nicht frech forsch werden oder sowas, aber ich fand das schon ein bisschen komisch.
Ja,
aber gut, aber so haben die es offensichtlich verstanden, so haben die es vielleicht ja auch im Hintergrund irgendwie gelobbt oder sowas. So,
da wird jetzt sicher
also, aber ich habe das immer anders verstanden. Ja. Ich habe das gedacht, das käme sozusagen dann noch on top dazu. Also Carryover-Effekt muss man vielleicht erklären, willst du? Oder?
Ja, ich kann es gerne erklären. Also es gab ja, also bezahlst halt für die Flugsicherung,
ne, deine
Gebühren.
Als Airline,
für die Überflüge, für einfach weil du diesen Luftraum hier nutzt.
Ja, oder auch für die Anflüge.
Gab es halt die Corona-Pandemie und das haben wir ja alle mitbekommen, dass da das ein oder andere Flugzeug dann eben am Boden stehen bleiben musste. Das heißt, die Flugsicherung wurde dann nicht mehr so genutzt. Das heißt, die Kosten, die da irgendwie eigentlich entstanden und aber nicht mehr von den Airlines dann in diesem Jahr oder diesen Jahren bezahlt werden konnten, mussten dann halt irgendwo in anderen Jahren wieder aufgefangen werden.
Genau.
Und dann wurden die halt auf andere Jahre verteilt und das läuft jetzt eben wieder langsam aus, weil diese Verteilung jetzt einfach sich dann naturgemäß jetzt wieder ergibt und das
haben
ist
die
schon
Airlines mit teureren Gebühren abbezahlt jetzt.
Genau.
Ne, weil man muss halt wissen, das ist nutzerfinanziert. Das ist also auch von der ICAO ja so vorgegeben, dass Flugsicherung so funktionieren soll, dass man sozusagen, also dass die Airlines dafür bezahlen, das sozusagen. Ne, und dann werden quasi die Kosten immer zum Jahresende irgendwie durch die Ereignisse geteilt, wenn man so möchte. Ja. Und dann kommt quasi da irgendein Gebührensatz bei raus, was das dann im nächsten Jahr ungefähr kostet. Und das hat natürlich, während Corona ging das gar nicht mehr, richtig, weil dann hätte ja, keine Ahnung, da, also guck mal, wir hatten minus 90% Verkehr.
Ja.
Da hätte das dann plötzlich...
Ich sag ja das ein oder andere Flugzeug.
Ja, so, das hätte dann plötzlich unglaublich viel gekostet pro Flugzeug. Deswegen musste man sich da was Neues ausdenken, ja, um das zu berechnen. Und dann kam man halt drauf, dass man das gestaffelt jetzt über die nächsten Jahre dann quasi über höhere Gebühren dann eben zurückbezahlt, wenn man so möchte. Und das ist jetzt zu Ende.
Ja,
so, dadurch wird es halt automatisch jetzt günstiger. Und ich dachte aber in meiner jugendlichen
Leichtsinnigkeit.
Ja, ich dachte halt in meiner Fantasie, dass das irgendwie, dass die halt zusätzlich sparen müssen. Aber offensichtlich müssen.
Mich würde mal interessieren, ob die Airlines das auch schon jetzt von vornherein wussten, als sie die Luftfahrtstrategie gesehen haben. Ja, oder ob
das
jetzt
was Neues ist.
Denn das ist ja eine der großen Forderungen, dass Flugsicherung halt auch günstiger werden muss. Wir hatten das ja, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal angesprochen, dass eben im Rahmen dieser Corona-Pandemie ja so die tatsächlichen Kosten mal so offengelegt wurden.
Ja, man hat jetzt erstmals quasi gelernt, was sozusagen so das Grundrauschen kostet.
Richtig. Mhm. Und die Airlines sind da schon bestrebt, dass sich da an den Kosten was ändert, aber da hat ja der schöne Mann dann ja schon einen ziemlich klaren Riegel vorgeschlagen und gesagt, also günstiger können wir ja auf keinen Fall werden, wenn, dann müssten wir eigentlich sogar ein bisschen teurer werden. Also er hat ja auch argumentiert, wenn man jetzt diese Carry-Over-Effekte rausrechnet, dann hast du so ungefähre Preissteigerung von, ich glaube, 2,5% waren es. Mhm.
Was ja wohl noch unter der Inflation liegt.
Genau, so. Okay, nachvollziehbar und ist ja auch richtig. Aber also man müsste sich vielleicht schon irgendwo Gedanken machen, wo es zukünftig Einsparpotenziale gäbe, ohne die Sicherheit zu gefährden, ohne irgendwo Abstriche an der Infrastruktur machen zu müssen. Ich weiß nicht, ob da so diese ganzen Remote Center oder so vielleicht ein Weg wären.
Naja, das kannst du ja nur in den kleinen Flughäfen machen, das ist dann ja auch nur für die Platzkontrolle. Der große Batzen ist natürlich Überflug, ne, in Deutschland. Wir liegen ja hier in Zentraleuropa, in einem der engsten Flugräume der Welt, weil halt, da geht es nicht nur um Flugbewegungen, die in Deutschland starten oder landen, sondern also das Gros kommt halt über die Überflüge und da fliegt halt viel rüber hier.
Ja.
Und das macht den Luftraum hier ja auch so speziell und das macht die DFS ja auch so wichtig, auch im Eurocontrol-Kontext. Und ist halt einfach irgendwie, ich weiß nicht, wir haben jetzt ja auch, also auch auf dem Recruitment, der, wenn man da zurückzukommen, ging es auch viel um KI und so, ne, weil viele natürlich dann fragen, so, ja, braucht man das überhaupt noch, ne, weil das ist ja, ich sag mal so, Fluglotse, gerade auch so für Überflüge und so, ist natürlich auch etwas, was schon noch relativ repetitiv ist und das sind relativ enge Regeln und Grenzen und so und also man fragt sich ja ohnehin manchmal, warum man überhaupt noch quasi per Voice mit den Piloten kommunizieren muss oder so, ob das nicht irgendwie anders geht. Ist ja eine große Diskussion im Hintergrund auch und da gibt es dann für und wieder, ich will mich da jetzt auch gar nicht positionieren oder irgendwas, ne? Aber da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das dann wahrscheinlich irgendwie günstiger zu machen. Wobei als eventuell Vater eines angehenden Fluglotsen, mal gucken, ob er das dann schafft oder so, bin ich natürlich absolut nicht dafür, dass man an die Gehälter geht. Ne?
Nee, auf keinen Fall. Natürlich nicht.
Nee, weil der muss mir schon auch noch mein Ferienhaus in Norwegen dann finanzieren.
Ja, und mir vielleicht da auch noch, wenn es dann so gut aussieht.
Naja, also ich würde mal so sagen, dass mein Sohn könnte nach ungefähr 2 Jahren oder so, also Einstiegsgehalt und so, dann er muss ja auch noch leben und braucht auch einen Porsche oder so. Und dann kann er also nach, ich sag mal, 2 bis 3 Jahren ist die Ferienhütte in Norwegen für mich drin. Dann, also ich weiß noch 2 Jahre weiter oder so, kann dann dir vielleicht ja auch noch was kommen.
Ja, sehr gut, so nämlich. Ja.
Und damit genau dieses System halt nicht, ne, also nicht gefährdet ist, bin ich natürlich strikt dagegen. Ja. Also solange mein Sohn das jetzt schafft, ne, also vorausgesetzt, ne, da arbeiten zu können, da bin ich natürlich sehr dagegen, dass man eben an die Gehälter geht.
Ja.
Ja, das ist so
viel Leben dazu.
Weißt du, woran ich gerade auch denke?
Woran denn?
Also das ist jetzt ja sozusagen, also war jetzt nicht ernst gemeint, ne Leute, ihr versteht das. Also Fluglotsen machen einen geilen Job und so weiter. Aber es ist schon auch bezeichnend, dass wirklich, mir wurde gesagt, dass viele Leute bei der Flugsicherung halbtags arbeiten einfach, weil du schaffst es halt auch problemlos irgendwie mit 60.000 Euro über die Runden zu kommen. Pro Jahr.
Oh Wunder.
Ja, so, also, was mir aber gerade durch den Kopf ging, ist, also das war jetzt ja, wie beschreibe ich es denn? Das war jetzt NIMBY nur andersrum. Kennst du NIMBY? Not in my backyard. Also wenn du quasi gegen was bist, wenn es dich persönlich betrifft.
Ach so.
Ich war jetzt für etwas, wenn es mich persönlich betrifft.
Ja.
Weiß gar nicht, ob es dafür auch ein Wort gibt.
Ja.
Ne? So, aber apropos gegen etwas sein, ja, wenn es einen persönlich betrifft. Alter, wir haben irgendwie diese Woche die geilste Pressemitteilung ever bekommen.
Ich hab die gleich morgens in die Redaktion geschickt.
Hast du die eigentlich ausgedruckt und bei uns hier hingehängt?
Nee, leider nicht.
Wir haben
das
so eine Tafel, wo wir da immer lustige Sachen hinhängen.
Ja. Ja. Also die war skurril.
Hast du die hier?
Ja, die geh mal ins E-Mail-Postfach und geh mal in meinen Unterordner. Okay. Da habe ich sie reingeschoben.
Alter, weil das muss man echt vorlesen. Ey, das glaubt ihr nicht.
Ich musste die sofort morgens in unseren Redaktionschat schicken und dachte, what the fuck, Alter?
So, pass auf. Und zwar von der Notgemeinschaft der Flughafenanlieger in Hamburg, so. e.V. Mhm. So, warte mal, muss ich den Anhang lesen oder muss ich das...
Nee, ich glaube, das stand da schon in der E-Mail, das Entscheidende.
Ah ja, genau. Sehr geehrte Damen und Herren, die Notgemeinschaft der Flughafenanleger Hamburg e.V. fordert angesichts zunehmender Hitzewellen, wie wir sie beispielsweise gerade aktuell erleben, dass kerosinbetriebene Flugzeuge vom innerstädtischen Großflughafen Hamburg verbannt werden. Da, und jetzt kommt's, der innerstädtische Flugverkehr erhebliche Wärmeenergie pro Tag in der Stadt erzeugt. Bitte nehmen Sie unsere Presseerklärung, Sie unten am Ball zur Kenntnis und leiten Sie sie an die zuständigen Redakteure in Ihrer Redaktion. Ja, wir bitten um Veröffentlichen und stehen für eventuelle Nachfragen. Eigentlich hätten wir
Nachfragen auf jeden Fall. Aber also wenn ihr euch gefragt habt, warum es jetzt eigentlich gerade so heiß ist, es liegt an den kerosinbetriebenen Flugzeugen hier im innerstädtischen Flugverkehr.
Ja, weil die machen natürlich, also ich meine, es ist natürlich so, ne, dass also hinter so einem Triebwerk kommt halt warme Luft raus und wenn die dann über die Innenstadt fliegen, so wie die das in Hamburg ja ständig machen. Ne, also jeder, der schon mal in Hamburg war, weiß das, also direkt über die Innenstadt, über den Hafen, so ständig Flugzeuge.
Ja, naja, nur.
Und jedes Flugzeug, was dann da wieder rüberfliegt, macht halt eine unglaubliche Hitzewelle danach, ne, weil die fliegen ja auch ganz langsam, ne, so zum Landen. Und dann also, ne, das sind also hunderte Grad, die hinter diesem Flugzeug herrschen und das geht dann so runter auf die Innenstadt und dann wird es da halt noch wärmer.
Ja.
Ne? Also so ungefähr war dann die restliche Pressemitteilung zu lesen. Jetzt im übertragenen, übertriebenen Sinn. Aber das war wirklich so skurril und so lustig. Also wie man wirklich irgendwie so einen Schwachsinn verbreiten kann.
Also man muss ja dazu sagen, wir stellen hier nicht den Klimawandel in Frage und auch nicht den Effekt, den Flugzeuge darauf haben. Auch
aber hier hat jemand ganz offensichtlich Klimawandel schon, überhaupt nicht verstanden. Ne? Also mit lokalen.
So funktioniert es nun wirklich nicht.
So und also ja, aber das scheint offensichtlich scheinen die das nicht zu reiten. Weil, ne? So das ist so irgendwie ja Flugzeuge machen irgendwie warm so und deswegen sollte man halt irgendwie im Sommer in Innenstadtflughäfen.
Ja.
Kerosinbetriebene Flugzeuge, weil es dann irgendwie, also ich meine, da steht ja nicht drin, was dann halt wäre, ne? So, weil es dann kühler wäre oder was?
Ja, 10 Grad kühler.
Also so ein Schwachsinn, ne? Also das ist halt leider bei vielen dieser Bürgerinitiativen rund um Flughäfen so, dass das absolut lächerliche Gestalten sind. Anders kann man das nicht ausdrücken. Und wir bekommen von denen auch in schöner Regelmäßigkeit absolut lächerliche Pressemitteilungen. Und also das war jetzt hier mal wieder irgendwie so.
Ja, man muss dazu sagen, wir ignorieren
die Spitze des Eisbergs,
einen Großteil dieser Pressemitteilung nicht, weil wir nicht über diese Themen berichten wollen, weil wir sind jetzt nicht so verklärt, dass wir das alles nicht sehen würden. Aber wie David schon sagte, viele dieser Pressemitteilungen sind halt einfach wild und abstrus. Und dann können wir halt einfach nicht so darüber berichten und dann musst du ja auch in deiner journalistischen Sorgfältigkeit ja auch eine Gegenstimme holen und die fällt in der Situation sowieso klar aus. Ja. So. Also da
also
wird jetzt auch nichts Neues
sowas,
berichten.
Ne? Hier, Gebhard Kraft ist offensichtlich einer der führenden Leute da. Und dann lässt er sich in der Pressemitteilung hier mit so Quoten. Hausheizungen sind an Hitzetagen abgeschaltet. Der Flugverkehr und die damit verbundene Wärmeproduktion erreicht dagegen gerade im Sommer die höchsten Werte. Also unglaublich.
Ja.
So, und die Sache ist natürlich, dass, warum ich darauf auch so allergisch reagiere, ist, dass wenn jetzt irgendwelche Fluglärmbetroffenen sich eben über Fluglärm aufregen, dann sei das deren gutes Recht. Ja, aber dann argumentier nicht mit dem Klimawandel.
Ja.
Ne? Weil das ist nämlich idiotisch.
Ja.
Ne? Also du musst ja jetzt, also dann sag, ich kann hier nicht schlafen oder keine Ahnung, hier die Schallisolierung bringt nichts oder irgendwie keine Ahnung, ne? Versuch dich in den regionalen Foren irgendwie zu beteiligen. Es gibt ja überall diese wirklich transparenten und demokratischen Diskursforen, die dann über Jahre hinweg ja auch einem sehr demokratischen, wie ich finde, sehr transparenten System quasi den Fluglärm in dieser Region dann diskutieren. Das hat man in Frankfurt zum Beispiel, und hatte ich diese Woche übrigens auch nochmal einen Schriftwechsel. Können wir gleich nochmal erzählen. Und dann gibt's natürlich immer welche, die quasi da nochmal wieder auch ausscheren. Also eigentlich sind ja alle Bürgerinitiativen mit in diesen Mediationsforen mit drin. Da sind alle Gemeinden drin, da sind alle Beteiligten drin, da ist die Flugsicherung dabei, da ist der Flughafen dabei, da ist die Politik dabei, ne? Da sind eigentlich alle Betroffenen dabei und so. Und dann wird sozusagen abgewogen und dann kommt da irgendwie was bei raus. Und das ist halt ein demokratischer, sehr transparenter Prozess, um es nochmal zu sagen. Und was halt diese vielen Leute, weil da steht dann ja auch immer drin, nee, das wäre jetzt irgendwie, ne, hier wurde irgendwie falsch gemessen und da wurde irgendwie gar nicht auf uns geachtet oder sowas. Aber so ist das nun mal in so einem Prozess, wenn wir da irgendwie zusammenleben irgendwo, dass es dann ja auch irgendwo immer ein Kompromiss ist. Irgendwo
gibt es immer Abstriche,
und,
ja.
Und du hast eben dann in den speziellen Fällen, die sind dann ja auch viel zu komplex für uns als Airliners oder sowas, weil die halt nur regional irgendwie dann da für irgendein Dorf Bedeutung haben oder sowas. Aber jetzt insgesamt natürlich auch jetzt nicht so wichtig sind für die Allgemeinheit, dass man da immer drüber berichten muss. Und wenn dann auch noch so ein Schwachsinn dann da immer mit dabei kommt, ne, mit Klimawandel und keine Ahnung was alles oder sowas, wo man dann ganz genau weiß, ey, du schiebst jetzt hier irgendwas davor, nur weil du irgendwie jetzt nicht willst, dass in deinem Garten so. Und dann gibt's, das ist ja auch nicht nur bei Fluglärm so. Ja. Das ist bei, wenn eine Umgehungsstraße gebaut wird, das ist, wenn eine Gasleitung gebuddelt wird, das ist, wenn ein Windrad irgendwo hingebaut werden soll, das ist, wenn die Eisenbahn irgendwo hingebaut wird. Überall ist sozusagen, dann kommen sozusagen die lokalen Menschen dann da zusammen und finden das halt kacke.
Ja.
So, weil es halt bei denen direkt passiert. So, ja. Egal, ob das jetzt im übergeordneten Nutzen oder sowas von, ich sag jetzt mal, der Region, des Landes oder irgendwas ist, und protestieren dagegen und ja auch irgendwie mit Recht und sowas, aber dann geht das halt seine Prozesse durch und irgendwann muss man es dann halt auch, muss es dann halt auch gut sein. Und dann kannst du nicht immer noch mal irgendwas vorschieben oder sowas, um sozusagen dann irgendwie zu sagen, ja, dass, ne, du das jetzt da irgendwie nicht willst und dich dann irgendwie ungerecht behandelt fühlen und irgendwie zu sagen, dass der Prozess irgendwie kacke war oder sowas, ne? Nur weil du halt jetzt irgendwie da gerade einer bist von, ja, denen, die jetzt halt vielleicht dann da irgendwie betroffen sind oder auch betroffen bleiben oder mehr betroffen sind. Das hat man jetzt mit Cindy, ne? Nicht Cindy aus Marzahn, sondern Cindy S.
In, aus Frankfurt.
In Frankfurt ist halt so eine neue Koordinierung der Anflüge, Abflüge. Und rund um Frankfurt und speziell in Darmstadt, ne? Und da ist es halt jetzt so, dass auch seit vielen, vielen Jahren darüber diskutiert wird. Und dann gibt's auch dieses Forum Flughafen da in Frankfurt, wo halt auch alle Beteiligten dabei sind. Und dann wird sozusagen abgewogen. Und dann werden eben Dinge jetzt auch getestet. Und da ist halt jetzt so eine Testphase vorbei gewesen. Und dann wurde sozusagen von einem unabhängigen Dritten, ne, so ein Umwelthaus oder so, e.V., keine Ahnung was, hat dann da im Auftrag dieses, ich sag jetzt mal, überparteilichen, aus allen Beteiligten zusammengewürfelten Forum dann da eben diese Auswertung dann verbreitet. Und dann, ja, waren halt irgendwie, keine Ahnung, von den 60 Gemeinden irgendwie eigentlich, weiß nicht, 59, 58 glücklich und eine schreibt, oder nicht mal die Gemeinde, sondern irgendeine Bürgerinitiative da, schreibt dann wieder irgendwie Stopp Cindy oder sowas und schickt uns dann auch wieder auch eine Pressemitteilung, wo halt schon auf den ersten Blick irgendwie klar ist, dass das, was dann da auch in Relationen gegeneinander gestellt wird, ne, also hier irgendwie so und so viel, weiß nicht, Dezibel mehr und da so und so viel Dezibel weniger und so weiter, und dann steht dann da drin, ja, wer hat denn das entschlossen und wer kann denn gutheißen, dass keine Ahnung, wie viel zigtausende Leute jetzt irgendwie mehr belastet sind. Und dann guckst du dir das halt nochmal genauer an, ne? Also mache ich dann auch, ne? Was da wirklich veröffentlicht wurde. Und dann kommt halt raus, dass, naja, gut, da sind halt, weiß nicht, also erstmal stand, also da stand irgendwie 70.000, ich glaube, die offizielle Zahl war irgendwie so 6.500 oder so, keine Ahnung, die da unter dem Richtwert lagen. Und dann guckst du ja, dass halt gleichzeitig irgendwie, also ein Faktor, weiß gar nicht, 20 oder wie, entlastet werden. Ja, und das ist halt ein normales Verfahren, dass du sozusagen, das ist auch Alkeung, also das ist dieser Balanced Approach heißt, also wird in ganz vielen Belastungsszenarien, nicht nur in der Luftfahrt und also nicht nur in der Lärmbelastung ja auch benutzt, sodass dann halt so ein Verfahren ist, wo dann halt schon auch gesagt wird, hatten wir hier in Berlin auch, ne, ein BER, also Berlin-Tegel war halt ein Innenstadtflughafen.
Ja.
So, und als er dann halt geschlossen wurde, dann ging es halt Richtung Schönefeld und da sind halt eher so Dörfer und sowas, ne? So, und da hast du halt unterm Strich hast du halt weit weniger Fluglärmbetroffene als halt vorher. So, ja. Natürlich ist das für die, die jetzt neu betroffen sind, total doof. Kann ich auch verstehen. Aber du kannst halt nicht irgendwie die Demokratie und die weiß nicht was alles in Abrede stellen, nur weil du jetzt sozusagen in diesem extrem langen, extrem transparenten, extrem demokratischen Prozess jetzt da irgendwie aus irgendeiner Art und Weise, irgendwie aus irgendeinem Grund in Kürzung gezogen hast. Und dann kam auch noch dazu, dass also diese Schallwerte, die sie dann da gegeneinander gestellt haben, ne, so nach dem Motto, so die haben jetzt irgendwie nur so ein bisschen weniger, während die halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, doppelt so viel Lärm haben oder sowas. Das stimmte dann irgendwie auch nicht, weil erstens war das schon gewichtet, ja, in der Auswertung, dass halt sozusagen die irgendwie vorher gar nichts hatten oder sowas, dann da höher bewichtet wurden oder sowas in der Einschränkung als andere. Zum anderen stimmten dann da die Dezibelzahlen dann auch irgendwie nicht im Detail und sowas. Und letztendlich, die da jetzt neu belastet sind, die waren halt vorher irgendwie so, da war halt die Belastung durch Fluglärm irgendwie so gering, dass sie in einem Dauerschallpegel der Natur untergegangen ist. Und jetzt kannst du es halt zu bestimmten Zeiten irgendwie so ein bisschen hören. Ja. So, da jetzt so ein Riesenfass aufzumachen. Aber immerhin, ich muss sagen, also falls ihr das jetzt zuhört, ja, ihr habt wirklich die Größe bewiesen, eure Pressemitteilung nach meiner E-Mail nochmal zu ändern. Also das finde ich wirklich gut und das zeigt mir, dass auch nicht nur Idioten sind, die sozusagen da für ihre eigenen Rechte kämpfen. Aber es tut mir leid, im Großen und Ganzen haben halt diese Bürgerinitiativen gerade rund um Flughäfen die Tendenz zu übertreiben und sich da in irgendwas reinzusteigern, was vielleicht dann auch gar nicht so schlimm ist. Und also es gab ja auch diese Nora-Studie, weiß nicht, ob du davon, was ist vor deiner Zeit, ne?
Ja.
Die auch in Frankfurt da durchgeführt wurde. Sorry, wieder ewig langer Monolog jetzt gerade hier. Aber da kam was Interessantes raus, weißt du was?
Ich glaube, du hast mir sogar schon mal erzählt.
Ich hätte euch schon mal erzählt, ne? Dass du dich, also dass die Leute, die, muss ja gucken, dass ich das richtig hinkriege, die, der Luftfahrt positiv gegenübergestellt sind, sich null davon belästigt gefühlt haben und auch keine gesundheitlichen Schäden bekommen haben, während halt die Leute, die sich da so reinsteigern, das sind halt tendenziell die in den Initiativen sind, dann darüber so cholerisch reagieren, dass sie dann halt ihre Herzinfarkte kriegen und sowas. Aber das liegt jetzt nicht unbedingt am Lärm, sondern es liegt halt einfach daran, dass die sich halt über so eine Kleinigkeit, also ich will es jetzt auch nicht kleinreden, aber dass sie sich halt darüber so sehr aufregen, dass halt das dann auch irgendwie die Probleme dann mit sich bringt. Ja, so, also das scheint ja auch wirklich so zu sein, ne? Also ich meine, ich will auch nicht im Flughafen direkt eine Anflugschleise wohnen, direkt neben der Eisenbahn.
In Tegel hätte ich gerne mal immer da neben dieser kleinen Anlage da.
Ja, weiß nicht, wenn du es dann jeden Abend dann da hast oder so, vielleicht auch kacke, ne? So, aber es würde mich wahrscheinlich weniger beim Grillen stören als jemand, der ohnehin dann jetzt schon über Jahre sich so einen Hass aufgebaut hat, der sozusagen immer nur noch größer wird, weil er sozusagen das dann irgendwann als Feind ansieht, was halt insgesamt dann ihn bedroht oder sowas. Und dann regst du dich, dann kennst du ja, ne? Wenn du, also gestern, als wir nach Dresden gefahren sind, hinter mir lag irgendwie so ein Paket, was wir noch bei DHL abgeholt haben, ne? Bei der Packstation. Das hat die ganze Zeit so klack, 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 klack gemacht. So, das hast du gar nicht gehört, bevor ich das gesagt habe. Ich so, Alter, ey, was macht denn hinter mir mal klack, klack, klack? Und wenn du dann dich darauf fokussierst, dann nervt es ganz doll. Und das ist das Schlimmste der Welt. So, und ich wäre beinahe angehalten und hätte dieses scheiß Paket irgendwo in den Kofferraum gelegt, damit das nicht mehr klack, 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 klack macht. Ja, auf der Autobahn. So, haben wir dann gelassen. Wir haben dann irgendwie einen Podcast gehört. Ne? Viele Grüße an die Kolleginnen. Wir müssen auch mehr über Kefir und Joghurt reden.
Ja.
Ja. Aber jetzt ist ja schon wieder eine Stunde rum. Und deswegen schaffen wir das leider heute nicht.
Leider nicht.
Ja.
Ich würde auch sagen, so ein paar Themen, die können wir ganz gut in die nächste Woche mitnehmen. Nahostkonflikt lohnt sich, glaube ich, jetzt noch nicht so viel drüber zu sprechen. Da müssen wir abwarten.
Hoffen wir mal, dass es weitergeht.
Dass das jetzt so positiv in die richtige Richtung weitergeht. Flughafen Dresden haben wir, glaube ich, dann auch, können wir, glaube ich, auch nächste Woche nochmal ganz gut als Aufhänger nutzen, um darüber zu sprechen, was da gerade geplant wird.
Ja.
Ich hatte noch eine Frage mitgebracht, weil wir auch so eine skurrile Meldung am Anfang der Woche hatten, hier sogar die DPA aufgegriffen hat, nämlich dass die TSA in den USA davor warnt, Ranch-Soße nicht im Handgepäck mitzunehmen, wo ich mir dachte, was, DPA, habt ihr nichts Besseres zu tun? Und dann habe ich aber die Frage gehabt, hast du denn auch so skurrile Mitbringsel, die du so aus bestimmten Ländern immer und immer wieder gerne mit nach Hause nimmst, weil du die so liebst und die du hier aber nicht bekommst?
Also Also die Leute nehmen sozusagen in Massen Ranch-Soße mit im Flugzeug oder so,
wenn sie nach Hause fliegen. Ja, um die mit nach Hause zu nehmen, ja.
Ist Ranch-Soße in Amerika so teuer oder was?
Nee, ja, Ranch-Soße ist ja amerikanisch und scheint irgendwie gehypt zu werden, so durch TikTok und so, warum auch immer. Ich bin kein großer Ranch-Soße-Fan.
So wie Kefir, ja.
Ja, so wie Kefir unter anderem. Ja. Also weißt du, hast du sowas?
Dass ich immer irgendwas mitnehme?
Ja.
Also ich weiß, dass wenn ich jetzt nach Korsika fahre, ich garantiert Salami mitbringe und Käse. Da wir im Auto fahren, ist das auch kein Problem, glaube ich.
Mhm. Ja.
Ganz generell mag ich das total gerne, dass wenn man irgendwo ist und man dann Mitbringsel mitnimmt, dass das halt was ist, was man irgendwie essen kann.
Ja.
Oder trinken kann. Das ist also, finde ich, besser als irgendeinen blöden Kühlschrankmagneten oder irgendein Gimmick oder ja. So, den du dann irgendwann wegschmeißen. Machen wir hier sowieso ja. Auch, ne? Kennt er ja auch schon, wenn Alex in Korea war oder so, dann kommen irgendwie ein paar Süßigkeiten mit oder sowas. Mit, ja. Und das finde ich eigentlich eine schöne Sache. Also
aber
von
diesmal
daher, ja,
Salami-Käse finde ich gut.
Ja, fürs aber nächste Mal. Also ich würde jetzt wohl nichts mitnehmen, im Flugzeug vor allem, was ich halt nicht vernünftig transportieren kann. Ne? Also ich werde wohl meine Kühlbox mitnehmen und zum Auto, damit ich das irgendwie mitnehmen kann. Aber ich würde jetzt nie wohl auf die Idee kommen, da irgendwelche Flüssigkeiten oder also auch Ranch-Soße oder keine Ahnung was mitzunehmen. Ne, oder ein Kefir oder sowas. Also das wäre, dann lieber irgendwas, was man gut verpacken kann. Und ich weiß noch, ich habe einmal den Fehler gemacht, als ich in Bilbao war und dann stand da auf dem Markt, stand einer und ich habe null dran gedacht, dass ich nur mit Handgepäck wieder nach Hause fliege. Oh, der hat so geilen Honig verkauft, ne, so ein Imker. Boah, und dann durfte ich da kosten und so, und dann musste ich halt so einen Honig kaufen. Kennst du das, wenn da einer steht und du musst sozusagen und du kostest und dann fühlst du dich quasi...
Ja, verpflichtet
so,
aber, das jetzt...
Ey, um ganz ehrlich zu sein, es war wirklich richtig leckerer Honig. Ja. Und dann habe ich da so ein Glas Honig gekauft und dann sitze ich im Hotel und denke, Kacke.
Hast du den ja noch geäxt, oder?
Alter, was machst du denn jetzt mit dem Glas Honig? Weil das war auch so, also es war quasi so ein Literglas. Mhm. Ne? Also ein Kilo, also nicht ein Liter, ein Kilo Honig. Boah, was machst du denn jetzt so? Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe das als Paket aufgegeben, nach Hause geschickt. Mhm. Und dann ging das auch. Ja, aber also... Da sollte man schon drauf achten, dass man sich nicht sein Gepäck kaputt machen soll. Ich erinnere mich auch an eine Meldung irgendwie vor vielen, vielen Jahren, wo irgendeiner, ich weiß gar nicht, geklagt hat oder sowas gegen, war es Ryanair oder sowas oder irgendein Ryanair, weil irgendwelche Pilzsoße von oben rausgetropft ist und ihm irgendwie seinen Sakko kaputt gemacht hat, weil von irgendwer hat irgendwie Pilzsoße mitgenommen oder irgendwie eingelegte Pilze oder so und das dann da oben rein und dann kam das raus und es runtergetropft oder so. Nee, das muss man nicht. Also wenn ihr Sachen mitnehmt, dann achtet drauf, dass die nicht tropfen. Ja. Und also Ranch-Soße fällt auf alle Fälle in die Kategorie Tropfen. Deswegen bin ich da bei der TSA, bitte nicht mitnehmen. Ja.
Okay.
Sagt Luftfahrtexperte David Hase, vielen Dank für das Gespräch.
Fragst du mich denn auch noch? Oder?
Was hättest du gestern dir am liebsten mitgebracht zu der Starlux-Veranstaltung in Dresden, dass du das essen
konntest? Was zu essen?
Weil man muss nämlich sagen...
Es gab leider Fisch zur Hauptspeise und dann auch noch so Kochschinken so als Vorspeise. Ich bin halt auch kein Kochschinken-Fan, das mag ich leider wirklich gar nicht.
Also das Geile ist, dass ich das alles total liebe und deswegen habe ich gestern Abend mehr als genug gegessen auf der Veranstaltung, während Alex mit grummelndem Magen dann neben mir saß.
Ich konnte mir wenigstens noch schnell einen Cheeseburger
beim Laden holen. Dann sind wir wirklich beim Autoaufladen nochmal zu McDonald's gegangen und haben da in der Nacht quasi, ne, weil das ging ja bis 22 Uhr oder sowas, weiß gar nicht, wann wir das auch, war irgendwie nach Mitternacht zu Hause.
Ja.
Haben wir dann nochmal einen Stopp gemacht und da war es auch schon noch so heiß. Ne?
Das war wirklich tropisch warm gestern.
Und dafür machen wir jetzt auch den Song der Woche. Ne?
Ja, wir haben euch den Sommerhit 2026 hier zur Verfügung gestellt.
Genau. Vielen Dank an dich,
lieber
Alex.
Könnt ihr jetzt in jeder Bar, in eurem Wohnzimmer, könnt ihr schönes rauf und runter hören.
David sitzt am Schreibtisch, der Monitor glüht. Alex schickt ein Emoji, ein Gesicht, das mit ihm fühlt. Draußen schmilzt die Runway, am Eisstand bilden sich Schlangen. Es ist 9:30 am Morgen und der Tag hat gerade
voll vergessen,
angefangen.
Unser Licht anzumachen.
36, 37, jetzt schon 38 Grad und Eurowings schließt Graz. Ich gönne mir Pommes aus dem Freibad Prag. Nur noch ein Flugzeug Mallorca, kriegt dafür gleich 6. Die Airline denkt wie wir, raus hier, egal wohin der nächste fliegt. Ich hab den Browser auf, Abflug irgendwo. Coolcation, sagen sie jetzt, klingt gut, ich bin dabei, na Logo.
Alter, ich fahre ich nach Korsika. Ey.
Austrian fliegt nach Bergen, 18 Grad, es regnet sacht. David sucht noch. Ich hab den Koffer längst gepackt. 36 Grad.
Wer hier einen anderen alten, bekannten Sommerhitter kennt, ne? Das ist eine Anlehnung daran hier.
So eine Anlehnung.
Ah, hier, ne? Altes Musikgenie.
Ja. Übt mal lieber. Also, den KI-Song der Woche, okay, ne? Zum gemeinsamen Schwitzen gibt's natürlich wieder für Erlenners Plus Mitglieder auf erlenners.de. Der Link ist unten in der Beschreibung. Schön, dass ihr wieder dabei geblieben seid bis zum Schluss.
Denkt an Fragen.
Genau.
Ganz wichtig, stellt eure Fragen, damit wir die dann, ich glaube, nächste Woche werden wir das wahrscheinlich dann aufnehmen.
Ja, also die Woche habt ihr noch Zeit, ne?
Genau.
Schreibt das mal runter. Was wollt ihr von uns wissen? Airliners, Redaktionsalltag, keine Ahnung, komische Pressemitteilung.
Welche Soßen vielleicht Alex gerne aus seinem Urlaub mitnimmt?
Nö, habe ich nicht gefragt.
Deswegen ja, aber vielleicht fragen unsere lieben Zuhörer und Zuschauer das ja.
Lass ich den Zuschauern übrig. Wolltest du mir wirklich noch eine Soße nennen?
Ich hab's tatsächlich, ja. Ich bin auch so, also ich konnte grundsätzlich mitfühlen.
Ja.
Aber ich sag's jetzt nicht, weil ich wurde ja nicht gefragt.
Okay, ich schreibe das in die Q&As rein.
Ja.
Sorry, ja, ich bin halt einer, der immer nicht so empathisch irgendwie mitfühlen kann oder sowas.
Ist so.
Das ist einfach, so bin ich. Und Alter, das ist echt warm. Die Klimaanlage schafft das nicht mehr. Ne?
36 Grad halt.
Ich glaube, heute ist sogar wärmer draußen, ne? Was ist denn dein Tipp für Deutschland-Spiel?
Ecuador? Boah, das könnte... Also ich weiß nicht, ob die Deutschen da groß rotieren. So oder so, wenn sie es wahrscheinlich spätestens zur Halbzeit machen. Wenn sie da vielleicht ein 2-1 irgendwie holen, dann ist, glaube ich, sogar ganz gut. Dann kann man damit sogar ganz zufrieden sein, glaube ich, in der Situation.
Meinst du,
ja? Ja, weil es geht halt nicht um nichts, ne? Aber du musst halt irgendwie die Spannung hochhalten. Eine Frage.
Also das Gute ist, ihr hört das Samstag, ihr wisst das jetzt schon, wie es ausgegangen ist. Ich tippe, dass Deutschland unentschieden spielt. Weil sie einfach keinen Bock haben, sie nicht reinhängen. Ne? Also.
Macht's gut.
Vielen Dank
fürs Zuhören und Zuschauen. Bis nächste Woche.
Tschüss.